Deutschlandfunk Kultur im Gespräch.
Mit André Hatting. Einen schönen guten Morgen wünsche ich Ihnen. Europa, Lust oder Frust, das ist bei uns das Thema im Gespräch. Morgen in einer Woche ist die Europawahl und viele sprechen in dem Zusammenhang auch von einer Schicksalswahl. Womöglich könnten die rechten Kräfte zulegen. Das wären dann so eine Art Fliehkräfte vielleicht. Die Mehrheitsverhältnisse könnten sich im EU-Parlament verändern. Vielleicht schafft sich am Ende die Europäische Union selber ab. Ist sie selber schuld daran oder ist es vielleicht die letzte Chance? Was muss sich ändern in der Europäischen Union? Einerseits und andererseits, was schätzen wir an dieser Gemeinschaft? Wird sie vielleicht schlechter gemacht, als sie ist? Europa, Lust oder Frust, das ist unser Thema. Meine Gäste heute sind zum einen Almut Möller. Sie ist Politikwissenschaftlerin und sie leitet das Berliner Büro des European Council on Foreign Relations. Ich versuche das mal zu übersetzen. Ein internationales Beratergremium für auswärtige Beziehungen in der Europäischen Union mit mehreren Dependancen. Aber nicht Teil der Europäischen Union, sondern gemeinnützig und unabhängig. Frau Möller, schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Habe ich das so ungefähr richtig wiedergegeben?
Ich würde uns gern als Ideenfabrik bezeichnen in der Riege derjenigen, die darüber nachdenken, wie Europäer, und das ist unser Anspruch. Also wir glauben fest daran, dass Europäer gemeinsam Dinge besser tun können. Wir schauen vor allen Dingen auf die Außen- und Sicherheitspolitik, aber wir gucken uns auch ganz genau an und sind nicht blind dafür, dass in der Europäischen Union, in der Europapolitik viele Sachen nicht zusammengehen. Meine Erwartung an Europa ist eigentlich in meinem Arbeitsumfeld eher nicht, dass die Dinge einfach sind, sondern dass es schwierig ist. Und insofern habe ich immer viel Lust auf Europa.
Außerdem bei mir im Studio ist Katja Sinko. Sie studiert eigentlich Europastudien an der Viadrina-Universität Frankfurt-Oder. Mit eigentlich will ich darauf hindeuten, dass sie das ein bisschen auf Standby gesetzt hat, denn sie ist jetzt eine Vollzeit-Aktivistin, engagiert sich für Europa, also hat die graue Theorie gegen die Praxis ausgetauscht. Guten Morgen, Frau Sinko.
Guten Morgen.
Sie haben die internationale Kampagne The European Moment gegründet, ich glaube 2016. Das war auch eine Reaktion auf Trump, die AfD und den Brexit. Kann man das so sagen?
Das kann man so sagen. Das Jahr 2016 war für viele junge Menschen, glaube ich, das politische Horrorschreckensszenario. Ja, ich sage ganz gerne, ein politisch beschissenes Jahr, wenn man an das Brexit-Referendum denkt, wo viele dachten, das würde nicht so kommen, so ausgehen. Dann die Wahl Donald Trumps, wo, glaube ich, ganz viele den Glauben verloren haben. Und wenn man sich dann nochmal anschaut, wie viele Parteien in Europa noch Regierungen nach rechts gerückt sind, war für uns klar, so kann es nicht weitergehen. Wir als junge Generation müssen jetzt auf jeden Fall die Werte hochhalten.
Sie sind auch Mitglied im Team Europe, der EU-Kommission, was genau ist das?
Das ist ein Rednerdienst. Wenn die Europäische Kommission irgendwo angefragt wird, dann gibt es einen Pool von ungefähr 50 Rednerinnen und Rednern. Und das ist natürlich auch eine Möglichkeit, wo die Kommission nochmal vor Ort in den Mitgliedstaaten Gesicht zeigen kann. Ich bin derzeit das jüngste Mitglied. Ist auf jeden Fall immer eine spannende Erfahrung, weil man verschiedenste Formate und auch gerade vor Ort bei den Bürgerinnen und Bürgern ist.
Also zwei Pro-Europäerinnen im Studio, die aber nicht uneingeschränkt, kann man sagen, für Europa sind, sondern die durchaus auch den Wunsch haben nach Veränderungen. Wie stehen Sie zu der Europäischen Union? Was haben Sie für Erfahrungen gemacht in Europa? Was muss sich vielleicht verbessern? Rufen Sie uns an. 0800 2254 2254 ist die Telefonnummer. Ich will mal mit einer guten Nachricht anfangen. Noch vor kurzem hieß es, ja, Schicksalswahl für Europa, aber auf der anderen Seite kaum Interesse bei den Deutschen, wenn es um diese Wahl geht. Ich habe gelesen, ich glaube, jeder Zweite in Deutschland weiß gar nicht, dass den Termin, also 26. Mai ist die Europawahl, ich sage es nochmal, jeder Zweite weiß es nicht. Aber jetzt habe ich gestern eine Umfrage gelesen, da sieht es ganz anders aus. Das Interesse der Deutschen scheint zu wachsen. Das ZDF-Politbarometer hat es gemessen und sagt, 56% der Teilnehmer seien stark oder sehr stark an dieser Europawahl interessiert. Müssen wir uns, Frau Sinko, Frau Möller, keine Sorgen machen um Europa?
Also es ist gut, dass Menschen sagen, ich will wählen gehen. Ich finde, man sollte immer wählen gehen. Aber natürlich, die Frage ist, und die stellen sich ja auch die Menschen in unserem Land und auch im Rest der Europäischen Union, was heißt das eigentlich, wählen zu gehen? Also was kommt denn da am Ende bei rum? Und für viele ist das unheimlich schwierig immer noch zu verstehen, wie das funktioniert. Und die Frage, die im Raum steht, ist, habe ich eigentlich wirklich eine Stimme? Und wenn ich meine Stimme abgebe, ist es ein Parlament, was wirklich was bewegen kann. Wir haben immer noch diese alte Idee dieses Europaparlaments, das irgendwie nicht wirklich Zähne hat wie ein Tiger. Und wenn ich nicht weiß, dass meine Stimme auch was bewirken kann, wenn ich vielleicht auch nicht erkennen kann, ob das einen Unterschied macht, ob ich diese oder jene Partei wähle, dann frage ich mich wahrscheinlich schon, soll ich es tun oder soll ich es nicht tun? Interessanterweise sind wir in einem Übergang. Wenn ich die letzten Europawahlkämpfe mir angucke, die waren deutlich lahmer und haben deutlich weniger auch die Menschen erreicht. Und Frau Sinkow hat ja beschrieben, warum das inzwischen so ist, weil die Menschen eben spüren, es verändert sich was und sagen, da hat auch Europa eine Rolle und da wollen wir ran und da müssen wir ran.
Frau Sinkow, finden Sie, dass dieser Europawahlkampf die Menschen erreicht?
Teilweise ja. Ich habe das Gefühl, dass immer mehr Menschen derzeit im Vergleich zu gerade 2014 über Europa reden. Klar, Europa ist ja in der Krise, das ist ja mittlerweile bekannt. Ich glaube aber, was viele jetzt auch gerade vielleicht auch durch die Debatten um den Artikel 13 oder auch Fridays for Future, man sieht halt, dass diese Herausforderungen, die wir haben, nur auf europäischer, wenn nicht sogar auf globaler Ebene zu lösen sind. Und gerade Artikel 13 hat man ja auch gesehen, hat bei jungen Menschen unglaublich polarisiert. Und da zählt dann doch die eine Stimme eventuell.
Klären Sie noch mal ganz kurz auf Artikel 13, für alle, die es jetzt nicht wissen.
Also Artikel 13, das war die Debatte um die Urheberrechtsreform im Europäischen Parlament, wo es gerade in Deutschland sehr große Debatten gab und gerade auch junge Menschen, Influencer, YouTuber etc. Kritisieren, dass da große Einschränkungen folgen könnten, wenn denn der sogenannte Upload-Filter eingesetzt würde und das ist zu kritisieren. Und was man halt dadurch gesehen hat, ist, dass das Europäische Parlament natürlich ganz stark Einfluss auf den Alltag der Bürgerinnen und Bürger nimmt. Und ich glaube, das ist was so entscheidend ist, dass viele sehen, was hat denn die EU mit mir zu tun in meinem Alltag. Und natürlich auch zu sehen, ich kann das beeinflussen bei der Wahl zum Europäischen Parlament. Und nochmal auf die Frage zurückzukommen. Mhm. Ich war letztens in einem Baumarkt, Hellwig war das oder so. Und dann steht da, ja, vergessen Sie nicht, am 26. Mai ist Europawahl. Mhm. Ich fahre mit der Deutschen Bahn und es gibt ein Spezialheft nur zu Europa. Ich habe das Gefühl, dass gerade wirklich egal, wo ich hinschaue, und ich glaube auch außerhalb dieser typischen Europablase, immer mehr Menschen mitbekommen, dass Europawahl stattfindet. Vielleicht das Datum nicht per se im Kopf haben, aber dafür gibt es ja die Wahlunterlagen. Und dadurch bin ich relativ optimistisch gestimmt. Und ich hoffe, dass wir mindestens über die 60% Wahlbeteiligung in Deutschland kommen und natürlich bestenfalls auch in der gesamten EU.
Es gibt auch ein zweites Paradoxon, über das ich mit Ihnen sprechen möchte. Das lautet 75%. Denn 75% der Deutschen und immerhin noch 2/3 aller Europäer sind für die Europäische Union. Das ist der Bestwert seit 1983. Und gleichzeitig findet aber die Mehrheit, die EU sei bürgerfern und bürokratisch. Das ist schwer zusammenzukriegen, oder?
Ist das so? Ich denke mir, also wahrscheinlich würden die allermeisten Leute sagen, Europa, na klar, dann gibt es diese politische Verfasstheit, die Europäische Union, und da sagen viele, bin mir nicht so sicher. Und ich glaube, dass man die Dinge schon zusammenbringen kann. Also es gibt ein wachsendes Verständnis dafür und auch irgendwie Bewusstsein, dass dieser europäische Kontinent zusammen stärker sein kann, Zusammenhalt, was Wichtiges ist, dass wir natürlich auch profitieren davon, dass wir miteinander Dinge tun und nicht gegeneinander. Und dass die Welt irgendwie feindlicher geworden ist gegenüber Leuten wie uns, die sagen, wir wollen in Freiheit Dinge tun und miteinander Dinge tun, kooperativ und nicht durch Konflikt. Ich glaube, das spüren Menschen schon. Aber dann stellen Sie natürlich auch die Frage nach dem politischen System, nach dem politischen Europa, das ist die Europäische Union. Und die ist für viele nicht gerade das, was sie sich unter europäischer Zusammenarbeit verstehen, hat viele Gründe, aber ich glaube, so lässt sich es erklären.
Viele sagen auch, wenn man sich mal den Altersdurchschnitt anschaut, der Politiker im EU-Parlament, der liegt bei 54, dann sagen viele Junge auch, jetzt gucke ich Sie an, Frau Sinkow, naja, die EU ist politisch gesehen ein Altersheim.
Kann ich genauso bestätigen, ja, das ist äußerst problematisch. Es gibt natürlich in einigen Parteien, jetzt gerade auch im Wahlkampf ist es sichtbar geworden, ein paar jüngere Abgeordnete. Die Grünen sind da, glaube ich, relativ Spitzenreiter, auch schon seit Jahren haben sie relativ junge Abgeordnete im Vergleich zu den anderen. Nichtsdestotrotz ist das ein Riesenproblem, gerade auch, weil ja meine Generation am längsten auf diesem Planeten leben wird und natürlich auch die Zukunft am meisten mitbestimmen sollte. Das ist problematisch, vor allem, wenn man auch diese Flügelkämpfe sieht, das hat man ja auch gesehen, dass zum Beispiel bei der SPD, die Lara Burkhardt, dass die mit Mühe und Not auf Platz 5 gewählt wurde. Aber sie ist dann die Einzige, wo ich dann denke, das kann doch nicht sein. Und es gibt sehr, sehr viele junge Menschen, die in der Politik aktiv sind. Was ich aber gleichzeitig beobachte, dass die wenigsten mittlerweile auch in Parteien so richtig doll aktiv sind, sondern vor allem in Nichtregierungsorganisationen, in Verbänden, weil man da das Gefühl hat, das ist halt nicht ganz so machtpolitisch. Und ich glaube, das schreckt viele ab. Und da muss sich halt auf jeden Fall auch in den Parteien ganz viel verändern.
So wie Sie, Sie sind auch in einer Nichtregierungsorganisation aktiv.
Wir sind eher eine Kampagne bei The European Moment. Das ist, wir haben ganz bewusst gesagt, wir wollen keinen neuen Verein, keine neue Organisation gründen, weil die Idee hinter The European Moment war, all diese proeuropäischen Vereine, Initiativen zusammenzubringen und somit gemeinsam stärker auch noch Druck auf die politischen Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger auszuüben. Und das, glaube ich, ist auch das, was so entscheidend ist, was wir gerade auch von Populistinnen, Rechtspopulistinnen lernen können. Sie schaffen es, wunderbar Allianzen zu binden. Mhm. Wir Pro-Europäerinnen müssen jetzt auch mal anfangen, an einem Strang zu ziehen. Natürlich haben wir alle unterschiedliche Ansichten, wie genau denn das europäische Konstrukt in Zukunft gestaltet sein sollte. Aber um wirklich Einfluss zu nehmen auf die Zukunft Europa in diesem Diskurs, braucht es dieses fehlende pro-europäische Gegengewicht. Und das können wir halt nur schaffen, wenn wir da auch versuchen, stärker an einem Strang zu ziehen. Und genau das haben wir seit 2016 versucht.
Also ich nehme aus dieser ersten Gesprächsrunde mit Europa ja, tolle Sache, aber es gibt eine Menge zu tun. Wie sehen Sie das? Ist Europa für Sie eher Lust oder Frust? Welche persönliche Empfindung, welche Erfahrung verbinden Sie mit der Europäischen Union? Rufen Sie uns an 0800 2254 2254. Sie können uns auch gerne schreiben unter der E-Mail-Adresse gespräch@deutschlandfunkkultur.de. Dann schalten wir mal nach Frankfurt oder zu Hans Lepe. Guten Morgen, Herr Lepe.
Guten Morgen. Hallo. Die Frau Renko sagt ja gerade, dass man das so ein bisschen stärker angehen sollte. Und was mich freut, was man jetzt so sieht, wenn man ein bisschen schaut, haben sich doch viele Leute auch intensiv vorbereitet, die sich also diese Europawahl für ihre Parteien aufs Kreuz gelegt haben. Das heißt also, wenn man genau sieht, ist Tatsache wahrscheinlich für jeden, der sowas möchte, etwas dabei, ne? Was vielleicht ein bisschen fehlt, ist ein bisschen Humor auf der einen Seite. Und ich glaube, das Problem liegt auf der qualitativen Ebene. Das heißt, für diese Möglichkeiten, die so eine Organisationsstruktur bietet, von Haus aus, ne, fehlen wohl so ziemlich alle umweltpolitischen und sozialen Attraktionen, die Möglichkeiten, die in so einer Organisation stecken, die praktisch eine Tatsache zeitgemäße für die Technologien, die wir wirtschaftlich und sozial haben.
Verstehst du richtig,
dass es eine Möglichkeit gibt? Ja. Ich habe da mal so eine Seite, die heißt Lebland. Da können Sie mal gucken, wenn Sie lachen oder heulen wollen. Das heißt, .de. Das fehlt. Dieses Angebot zu sagen, diese Struktur entspricht den Möglichkeiten, die wir inzwischen technologisch und sozial gewonnen haben.
Die Struktur Europäische Union sozusagen, die meinen Sie damit?
Ja, das ist ja praktisch hoch, keine Struktur für die ganze Erde, nicht, aber die entspricht wenigstens dem Minimum aller Anforderungen.
Ja. Ja. Okay. Frau Möller nickt. Danke erstmal, Herr Lepe. Frau Möller nickt eifrig.
Also ich finde, guten Morgen, Herr Lepe, das ist ganz interessant, wo Sie uns hinführen, weil ich glaube, es hat etwas damit zu tun, ob man der Europäischen Union als politischem Rahmen und Modell zutraut, dass sie Dinge anpacken kann, die wichtig sind und da auch Ergebnisse produzieren kann, die nicht nur gut für Einzelne sind, sondern die den Anspruch haben zu sagen, wir haben einen Kontinent und der hat eine Europäische Union, die zumindest 28 Mitglieder hat, irgendwie wahrscheinlich demnächst 27, wenn die Briten rausgehen. Aber mein Anspruch ist auch zu sagen, diese Europäische Union muss in der Lage sein, wirklich auch Ergebnisse zu produzieren. Und ich glaube, das Problem ist, was wir in den letzten Jahren sehr viel gehört haben, was für viele Menschen auch verwirrend ist, ist dieses Europa bringt es nicht, Europa schafft es nicht, Europa ist zerstritten, die Europäische Union ist nicht in der Lage, gemeinsame Positionen zu halten.
Zu behäbig vielleicht auch.
Zu behäbig vielleicht. Und das liegt natürlich auch in gewisser Weise im System. Wenn man mit 28 um einen Tisch sitzt und jeder bringt seine eigene Sichtweise, Interessen, Erfahrungen mit, Überzeugung von Menschen in den jeweiligen Ländern, dann ist es schwierig. Einfach machen wir es uns in der Europäischen Union nicht. Aber man muss den Anspruch auch schon haben, dass die EU liefern muss, weil sonst irgendwann die Frage im Raum steht, warum machen wir denn das eigentlich? Und das finde ich eine sinnvolle Frage.
Frau Sinko, würden Sie auch sagen, die Europäische Union ist mit ihren Institutionen zu behäbig und vielleicht auch zu komplex, um das, was Herr Lepe gesagt hat, nämlich das Qualitative an Europa herausstellen zu können?
Ja, kann ich auf jeden Fall zustimmen. Vor allem würde ich auch mal eine vielleicht radikale Forderung aufstellen wollen. Ich würde sagen, der Europäische Rat zum Beispiel, wo die Staats- und Regierungschefinnen drin sitzen und vor allem ja ihre nationalen Interessen vertreten, könnte meiner Meinung nach abgeschafft werden. Was entscheidend ist, gerade auch das Europäische Parlament ist ja das direkt gewählte also Institution der Europäischen Union, wo ja auch gerade die Interessen der Bürgerinnen und Bürger vertreten werden. Und ich habe ganz oft das Gefühl, dass es oftmals an diesen nationalen Behäbigkeiten tatsächlich dann scheitert. Gerade gerade wenn wir auch zum Beispiel an die Asylpolitik denken, warum gibt es dann da bis heute keine Lösung?
Oh ja.
Das ist ja ein großes Problem. Und wenn man dann aber sieht, dass es halt an nationalen Egoismen scheitert, habe ich damit ein großes Problem und habe auch das Gefühl, dass da auf jeden Fall was passieren muss, dass auch zum Beispiel nicht mehr einstimmig über Sachen entschieden werden kann. Bei 28 ich sage das immer, wenn ich in Berlin-Brandenburg an Schulen unterwegs bin, zu meinen Schülerinnen und Schülern, wenn wir auf Klassenfahrt fahren würden wollen. Und wollen dann alle ans gleiche Ziel, Paris, Barcelona, Rom oder Prag? Ich glaube, da wird man sich selten einig. Und genau das Gleiche passiert ja auf der europäischen Ebene. Und daher wäre ich zum Beispiel gerade in solchen Bereichen, wo es auch wirklich darum geht, zu liefern, denn das fordern die Bürgerinnen und Bürger ja von der EU, ihr einerseits auch die Kompetenz zu geben. Ja, das ist halt natürlich entscheidend. Sie bräuchte zum Beispiel auch vielleicht auch wieder eine Forderung der jungen europäischen Föderalisten zu sagen, sie braucht eigene Mittel, also eine eigene Steuer, um auch tatsächlich das Geld in die Hand nehmen zu können, um vor Ort aktiv zu werden. Und genauso wichtig ist es zum Beispiel, dass man auch wirklich vielleicht einen europäischen Außenminister hat oder auch in den Mitgliedsländern Europaminister. Das ist heute noch nicht der Fall und ich glaube, das führt dazu, dass auch in vielen Bereichen die EU gar nicht so handlungsfähig ist, wie sie eigentlich sein könnte.
Katja Sinko von European Moment, das sind ja schon sehr viele Verbesserungsvorschläge. Ich wollte eigentlich mit Ihnen noch eine Runde machen, dass wir mal so ein bisschen, wir malen uns unser Europa schön machen. Aber zum Thema Verbesserungsvorschläge hat auch möglicherweise Herrn Hartmann was zu sagen. Er sitzt im Auto in der Nähe von Greifswald. Herr Hartmann, guten Morgen.
Ja, schönen guten Morgen.
Was ist für Sie die Europäische Union? Ist sie perfekt? Ist sie verbesserungswürdig? Was stört Sie?
Ja, perfekt ist, glaube ich, in der politischen Landschaft so gut wie gar nichts.
Ja, da haben Sie recht.
Verbesserungswürdig ist natürlich so gut wie alles. aber nochmal vielleicht auf Ihre Frage, was ist Lust und was ist Frust? Mhm. Ich glaube, dass ein Problem der Europäischen Union ist, dass von der Lust, die sie mit sich bringt, ganz wenig erlebt wird, weil das ganz oft als selbstverständlich mittlerweile wahrgenommen wird, dass ich hinreisen kann, wohin ich will, dass sich auch Leute vielleicht mit ein bisschen mehr Gewicht gegen so Leute einsetzen können wie Herrn Trump, wenn man mit einer Stimme irgendwo spricht. Natürlich sind es 28 Stimmen, aber wenn wir uns zusammentun, wir als Europäer, haben wir, denke ich, schon wesentlich mehr Gewicht, als wenn es jetzt so eine Kakophonie von hier ist Deutschland und hier ist Frankreich und so allein geben würde. Ich denke, die Europäische Union ist als Gegengewicht extrem wichtig. Das war das eine, was ich sagen wollte zum Thema Lust. Und Frust ist, glaube ich, ganz viel und auch ganz einfach darüber zu berichten, was alles nicht so gut läuft und wo überall, ja genau, wenn man meckern will, ist es, glaube ich, wahnsinnig einfach, gegen die EU zu meckern, weil halt so viele Sachen, wie Sie schon gesagt haben, nicht optimal laufen. Aber ich glaube, wir als Europäer und als Demokraten müssen da eine Kultur entwickeln des positiven Denkens. Dass wir nämlich sagen, ja klar, es gibt Probleme, aber gehen wir sie an. Jeder soll sich an die eigene Nase fassen, mitarbeiten und das gemeinsam verbessern. Und dann haben wir, glaube ich, alle Chancen, was richtig, richtig Gutes auf die Beine zu stellen.
Herr Hartmann, vielen Dank für diese Anmerkung, für diese Anregungen auch. Ich denke, Herr Hartmann spricht etwas ganz Wichtiges an, nämlich, dass merkwürdigerweise, wenn es um die Europäische Union geht, eigentlich immer dann laut geschrien wird, wenn Probleme da sind. Er hat ja gesagt, mit einer Stimme sprechen, Europa als Gegengewicht gegen Trump zum Beispiel. Man könnte aber auch wirtschaftlich das denken gegen China. Man könnte noch viel mehr Errungenschaften, Vorteile der EU herausstreichen. Also man könnte die Gemeinschaftswährung, ne? Wie toll ist das, nicht mehr mit drei Portemonnaies nach Italien fahren zu müssen und dann bekommt man statt einer Lire Bonbons zurück. Die Hygienestandards sind vereinheitlicht worden. Man kann weitergehen, Facebook, Google, Datenschutzverordnung. Also es ist ja nicht so, dass die EU das, was sie macht, alles schlecht macht und dass sie nur vorschreibt und bürokratisch ist. Aber warum ist es so schwierig, das Positive herauszustellen?
Ich glaube, ich habe eine andere Wahrnehmung. Das Positive drängt sich mir irgendwie jeden Tag auch auf. Bei aller Kritik, die auch besteht, dass wir noch mehr Zusammenhalt brauchen und noch mehr Gemeinsamkeiten, wenn wir uns angucken, dass die Europäer es schaffen, als EU der 28, den Vereinigten Staaten in der Handelspolitik mit einer ganz klaren Zuständigkeit bei der Europäischen Kommission, Frau Sinko hat das angesprochen, was muss sich eigentlich verbessern, damit nicht jeder Einzelne immer eine Bremse einlegen kann. Also hier haben wir ein ganz klares Beispiel, wo die Europäer ihren Mann und ihre Frau stehen können, weil sie nämlich machtvoll genug sind. Und das funktioniert ziemlich gut. Ein grundsätzlicher Punkt, der mir einfällt, Herr Hartmann, weil Sie sagen, verbesserungswürdig ist irgendwie so gut wie alles. Ich glaube, wir müssen... Ich möchte eine andere Perspektive darauf lenken. Wir müssen an die Europäische Union nicht unbedingt ein höheres Harmoniebedürfnis stellen, als wir das an unsere eigene Politik tun. Und ich habe manchmal das Gefühl, als ob das der Fall ist. Ich will Ihnen das nicht unterstellen, ich bemerke das bei mir auch. Also Konflikt ist ja etwas, was im Zentrum unserer Demokratien steht. Und wir fetzen uns hier in Deutschland auf den ganz unterschiedlichsten Ebenen. Und das passiert natürlich auch in der Europäischen Union. Das Problem ist, und das höre ich auch bei Ihnen raus, Herr Hartmann, dass man das oft zu wenig offensiv sieht. Und das hat auch damit zu tun, dass sich Spitzenpolitiker irgendwie in diesem Umfeld verhalten, als ob das eigentlich noch Diplomatie ist. Und dabei ist es sehr viel mehr. Es ist ein politisches Gemeinwesen. Und ich glaube, da steckt einiges drin. Zweites Beispiel, wo es die Europäer schaffen, Gegengewicht. Ich fand, haben Sie einen ganz wichtigen Punkt genannt, ein Gegengewicht, das zumindest im Anspruch zu entwickeln, ist momentan, was sie versuchen in Bezug auf den Iran, das Abkommen, wo die Europäer sagen, es ist unser entschiedenes Interesse, hier daran festzuhalten.
Während Trump sagt, wir steigen aus, ne, und wir drohen dem Iran.
Ist ein bemerkenswerter Fall, dass die Europäer auch ganz klare Kante zeigen hier. Und das ist schon auch in gewisser Form eine Emanzipation. Und das sehen wir in anderen Feldern auch.
Aus Berlin ruft uns Martina Wettendorf an. Guten Morgen, Frau Wettendorf.
Weitendorf, guten Morgen.
Oh, pardon, Frau Weitendorf.
Guten Morgen. Ja, guten Morgen an alle. Ich finde das Thema höchst interessant natürlich. Ich habe selber 30 Jahre im Ausland gelebt und daher bin ich eine uneingeschränkte Pro-Europäerin. Ich habe im europäischen Ausland gelebt, in Portugal. Mhm. Und ich könnte mir Europa ohne die Europäische Union gar nicht vorstellen. Natürlich gibt es immer Dinge, die man verbessern kann, das ist ganz klar, solange wir leben, sind die Umstände, in denen wir leben und agieren, verbesserungswürdig. Das ist vollkommen klar. Aber ich habe hier mir ein paar Ideen aufgeschrieben, die dazu also ein paar Maßnahmen, die eventuell dazu beitragen könnten, die Europäische Union in den Köpfen der Menschen positiver zu machen. Und dadurch würde auch der Rechtspopulismus bekämpft und der Nationalismus.
Geben Sie uns doch ein Beispiel.
Ich weiß nicht, genau. Zum Beispiel diese Reisen für 18-Jährige. Ich weiß nicht, ob die jetzt tatsächlich schon durchgesetzt wurden, dass jeder 18-jährige Jugendliche ein Interrail-Ticket geschenkt bekommt. Mhm. Das war ja so ein Projekt der Europäischen Union. Das finde ich hervorragend. Dann die Gelder, die von den Strukturfonds in die benachteiligten Regionen Europas zum Beispiel gesteckt wurden, darüber sehr zu berichten. Das betrifft vielleicht nicht unbedingt die Deutschen. Also die Deutschen finden das dann vielleicht nicht unbedingt gut. Aber ich kann nur sagen, dass weil die Deutschen halt immer als Geldgeber angesehen werden von den sehr europakritischen Menschen, während die ärmeren Länder als Nehmer oder als die angesehen werden, die davon halt profitieren. Aber es gibt ganz bestimmt profitiert auch Deutschland von Europa. Und das müsste stärker in der Berichterstattung im Fernsehen herausgestellt werden. Auf Arte laufen manchmal Programme, wie sich benachteiligte Regionen in Europa zum Beispiel verbessern konnten durch die Mittel der Strukturfonds der Europäischen Sozialfonds und der Fonds für benachteiligte Regionen und so weiter. Ich weiß jetzt nicht ganz genau, wie die heißen. Und ein weiteres, was ich sehr wichtig fände, wäre, dass Europa insgesamt sozialer wird, dass die Benachteiligten, das ist immer ein sehr wichtig, um den Rechtspopulismus zu bekämpfen, dass die Menschen, dass sich nicht die Hälfte der Bevölkerung vollkommen abgeschnitten fühlt von jeglichen Perspektiven, von guten Zukunftsaussichten. Sowas darf es überhaupt nicht geben.
Frau Weitendorf.
Und in diesem Sinne, das wären so ein paar Ideen.
Das sind drei sehr konkrete Ideen. Vielen Dank, Frau Weitendorf. Ich habe gesehen, dass Frau Sinko bei dem Thema kostenloses Interrail-Ticket anfing zu leuchten. Das scheint ein Thema zu sein, wo Sie auch sagen, ja, warum gibt es das noch nicht?
Genau, das ist eine gute Frage, warum es noch gibt. Es gibt es schon. Das Problem ist aber, es gibt es noch nicht für alle jungen Bürgerinnen und Bürger. Das ist eine Idee, die ist vor 4 Jahren von 2 Berliner Aktivisten, Martin Speer und Vincent Herr, entstanden, die es geschafft haben, das tatsächlich ins Europäische Parlament zu tragen. Und jetzt ist es mittlerweile so, dass die ersten 30.000 Tickets auch verlost wurden. Ihre Forderung war jedoch, dass man als junger Bürger oder Bürgerin in Europa, in der EU, zu seinem 18. Geburtstag einen Brief von der Europäischen Kommission bekommt mit einem kostenlosen Interrail-Ticket, das man 6 Jahre einlösen kann, um genau das, was auch vorhin schon angesprochen wurde, um Europa wirklich zu erleben. Ich gehöre zu dieser Generation, die oftmals auch davon profitiert hat. Ich habe Erasmus gemacht, ich habe schon mal im Ausland gelebt und auch gearbeitet. Man darf aber nicht vergessen, dass die gerade meine Generation, die europäische Generation, sehr zweigeteilt ist. Es gibt gleichzeitig viele junge Menschen, die von all diesen Vorzügen nicht profitieren. Mhm. Wenn wir mal nach Griechenland schauen zum Beispiel, das wurde auch gerade von Ihnen angesprochen, Europa muss sozialer werden, da stimme ich komplett überein. Da ist die Jugendarbeitslosigkeit immer noch sehr, sehr hoch. Das kann nicht sein. Und das ist natürlich auch ein Schicksal, wo ich sage, ja, einerseits muss man Europa erlebbar machen für alle. Gleichzeitig muss man aber dafür sorgen, dass auch gerade diese sozialen Rechte gestärkt werden und vor allem die Jugendarbeitslosigkeit EU-weit bekämpft wird. Und ja, da gibt es kleine Schritte, aber man darf nicht vergessen, dass das die nächste Generation ist, die da vielleicht verloren geht, wenn man nicht dafür Sorge trägt, dass den Menschen vor Ort auch Perspektiven geschaffen werden.
Frau Weitendorf, vielen Dank für Ihre Anregungen.
Gerne, ich danke Ihnen.
Und einen schönen Tag noch. Ralf Lehnert ruft uns an aus Kiel. Moin nach Kiel, Herr Lehnert.
Wunderschönen guten Morgen. Ach, ein langes Thema. Ich bin hier nicht kurz zu fassen. Also, ich bin sehr proeuropäisch und eingestellt, aber es gibt mehrere Punkte, die mich sehr stören. Der erste Punkt ist, man verweist immer auf Trump, man verweist auf China. Das reicht nicht. Wenn es uns nicht gelingt, eine Inhaltlichkeit, eine selbstbezogene Inhaltlichkeit in Europa herzustellen, dann werden wir dieses Europa nicht herstellen können.
Was meinen Sie mit selbstbezogener Inhaltlichkeit?
Ja, ein Selbstverständnis, ein Zweck, wozu wir uns zusammenschließen, wie wir uns dabei empfinden, etc. Was ist unser Wesen? Was ist und so weiter und so weiter. Es reicht nicht zu sagen, ja, jetzt China oder UdSSR, Entschuldigung, Russland. Freud lässt grüßen heute Morgen. Russland und so weiter. Also es reicht nicht, nur darauf zu verweisen. Ja. Und da möchte ich auf Folgendes hinweisen. Und zwar, was mich wirklich extrem stört, das ist, dass zum Beispiel von Frau Barley gesagt wurde, auch von ihr. Es gibt keine nationalen Identitäten. Mhm. Und das ist natürlich Blödsinn. Mhm. Weil ich hier in diesem Fall auf die Kultur verweisen möchte und jedes Land, ich denke gerade zufälligerweise an Holland oder meinen wir auch Frankreich, man erkennt in jedem Land, und weiß, sagen wir mal, unter dem Oberbegriff Kultur sofort, wo man ist. Ich liebe diese Vielfalt. Mhm. Man kann auf der einen Seite nicht sagen, wir wollen diese Vielfalt zusammenschließen irgendwie zu einer Union zum machen. Und auf der anderen Seite sagen, naja, aber nationale Identitäten etc. und Kultur, die gibt es nicht. Ja. Übrigens in diesem Zusammenhang hat mich extrem gestört, dass damals das Europäische Jugendsymphonieorchester aufgelöst werden sollte. Also ich war so etwas von empört darüber. Das ist eines im Grunde genommen der wenigen Projekte, die die EU hatte, wo regelmäßig viele, viele junge Leute aus allen Mitgliedsländern zusammenkamen und was Produktives zusammen gemacht haben. Eine unglaublich gute Errungenschaft. Ja. Und gerade die wollte man abschaffen. Also es tut mir leid, da hat sich die EU tatsächlich das Etikett technokratisch selbst an die Stirn gelegt. Und noch ein letzter Punkt. Ach ja, und noch zu Frau Barley etc. Diese Negierung von nationalen Identitäten, von nationaler Kultur, das ist eine Steilvorlage für die Rechten.
Für die Rechten. Herr Lehnert,
die dann ankommen, und entschuldigen Sie noch einen Punkt.
Bitte.
Die EU-Armee. Wir sehen, und es kann ja auch gar nicht anders sein, dass in jedem einzelnen Land demokratisch gewählt wird. So, nun haben wir aber leider den Umstand, finden wir vor, dass in so und so vielen Ländern eben Rechtspopulisten, wie man so schön sagt, nach oben gekommen
sind. Polen, Ungarn,
ja, was,
Österreich.
Wissen Sie, und dort wird eine Blockadehaltung im Grunde genommen an den Tag gelegt, die uns natürlich alle stört und so weiter. Nun stellen wir uns bitte vor, wir legen unsere äußere Sicherheit, denn das ist unsere Bundeswehr, die unterstellen wir jetzt einer EU, die geht auf in eine EU-Armee, und in jedes Mal, wenn in irgendeinem Land gewählt wird, müssten wir zittern, dass dort eine Regierung an die Macht kommt, die dann sagen würde, nein, also mit unseren Truppen, die stellen wir nun nicht mehr zur Verfügung, das herausbricht aus dem Gesamtverband und die EU-Armee in dem Moment praktisch wichtige Fähigkeiten verliert.
Ja, Herr Lehner,
das steht alles zur Debatte, und das alles wird im Grunde genommen nicht gesagt. Es wird ganz pauschal darauf hingewiesen, jetzt lasst uns eine EU-Armee machen, und meistens nur aus dem Grund, weil man meint, dadurch Geld sparen zu können.
Herr Lehner,
das reicht nicht.
Vielen Dank für die Anmerkungen. Nein, Sie brauchen sich nicht zu entschuldigen. Vielen Dank für die ausführlichen Anmerkungen. Ich versuche mal, zwei Punkte, die Sie angesprochen haben, zusammenzuführen. Zum einen haben Sie sich geärgert über Katharina Barley, das ist die SPD-Spitzenkandidatin, die gesagt hat, wir brauchen keine nationalen Identitäten mehr. Und gleichzeitig, Herr Lehner, haben Sie darauf hingewiesen, dass Ihnen so was wie eine gemeinsame Überschrift, ein gemeinsames Wertesystem für die Europäische Union fehlt. Das sind zwei Punkte, wo man erstmal sagen könnte, die sind vielleicht schwierig zueinander zu bringen, Frau Möller. Sehen Sie das auch so?
Also, Herr Lehnert, ich finde, Sie sprechen ein ganz wichtiges Thema an. Die europäischen Verträge sind klar, dass wir nicht nur eine Rechtsgemeinschaft, sondern auch eine Wertegemeinschaft sind. Das umfasst Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, Pluralismus, Schutz von Minderheiten. Und wir haben hier unter dem Dach der Europäischen Union seit einiger Zeit eine Reihe von Regierungen, die das offen in Teilbereichen verletzen. Und der Umgang damit im Rest der Europäischen Union hat mich sehr nachdenklich gestimmt, weil mir das zu verzagt war. Denn wir haben diese gemeinsame Basis, und ich finde sehr gut, wie Sie das dann zuspitzen auf die Frage der Europäischen Armee. Ich bin ein bisschen sozusagen, was so ein Konzept der Europäischen Armee angeht, wie das dann aussehen kann. Also es ist wahrscheinlich eher gemeint eine Zusammenlegung von Kapazitäten, als sozusagen wir kämpfen unter dem Banner der EU. Das haben Sie ja auch angedeutet. Aber mal zu sagen, wenn wir solche Dinge tun gemeinsam, die wirklich auch am Ende entscheiden, ob wir in den Krieg ziehen, gemeinsam oder nicht, dann müssen wir einen Korridor haben, auf dem wir uns gemeinsam bewegen und sagen, bestimmte Dinge gehen nicht. Und ich hoffe sehr, dass die Staats- und Regierungschefs besser werden. Wir sind aus meiner Sicht eben nicht mehr in diesem diplomatischen Europa, wo man natürlich immer das Gespräch suchen muss, sondern ich erwarte auch als Bürgerin und denke, das tun viele andere auch, dass klar Position bezogen wird, wenn diese gemeinsamen Werte offen verletzt werden. Denn wir werden alle am Ende nicht davon profitieren, wenn das weiterhin passiert. Insofern vielen Dank für den Hinweis. Was die Frage nach dem Nationalen angeht, den Identitäten, was ich momentan eigentlich erlebe in der Beobachtung, ich komme ja eher aus einer wissenschaftlichen Perspektive, wie sozusagen europäisch sein definiert wird. Ich glaube, wir sind momentan in einer intensiven Phase, wo sehr viel stärker in den Vordergrund gestellt wird, dass wir alle ganz verschiedene Identitäten haben und dass das auch alles in Ordnung ist und dass es eine Stärkung der Europäischen Union ist, wenn man diese Vielfalt, die Sie ja beschrieben haben, auch nochmal weiter kultiviert und nach vorne bringt oder das Gemeinsame dann natürlich auch sucht.
Aber das scheint mir genau das Problem zu sein, das ja auch Herr Lehnert angesprochen haben. Frau Sinkow, fällt Ihnen das leicht bei aller Verschiedenheit etwas Gemeinsames zu finden, das scheint eine große Herausforderung zu sein in Europa.
Ja, natürlich. Also ich habe nicht das Gefühl, dass wir alle so unfassbar unterschiedlich sind. Wir haben sicherlich andere Gegebenheiten und andere Rahmenbedingungen. Aber gerade wenn ich mir bei The European Moment anschaue, wir haben es jetzt ausgeweitet, dass wir auch transnational agieren mit anderen jungen Aktivisten aus anderen europäischen Ländern. Da gibt es total viele Überschneidungen. Ich glaube, es geht eher darum zu schauen, dass wirklich alle die gleichen Voraussetzungen haben und dass auch alle entsprechend gleich vor dem Recht sind, ja, und auch gleich behandelt werden. Das ist, glaube ich, somit die Herausforderung.
Aus Freiburg ruft uns Frau Doro Kuhn an. Guten Morgen, Frau Kuhn.
Guten Morgen.
Was ist Ihr Gefühl, wenn Sie an die Europäische Union denken? Ist es Lust oder Frust?
Ja, so ungefähr wie Heines zu Deutschland sagte, denke ich an Deutschland in der Nacht.
Oha.
Dann werde ich um den Schlaf gebracht. Ja, also prinzipiell die Idee, Wertegemeinschaft, Kultur, Vielfalt und so weiter, wunderbar. Aber diese unsäglichen Administrationen, diese Technokratie, diese Werte im Munde zu führen und dann aber zum Beispiel in Afrika den Ländern die Meere leer zu fischen, sodass die Leute dort vor Hunger zu Verzweiflungstaten greifen. Hier mit unsinnigen Systemen Flüchtlinge anzulocken. Ich kann jeden Flüchtling verstehen, der dann auch versucht, hierher zu kommen. Diese Schlepperbanden immer größer werden zu lassen. Unglaubliche Gelderverschwendung mit fatalen Folgen zum Teil für die Bürger. Also es ging bei uns neulich um Medikamente, wo von der EU vorgeschrieben wird, dass das eben ausgeschrieben wird. Und da gab es einen Skandal, dass also sehr teure Krebsmedikamente dann gepanscht wurden, weil die offiziell zwar, glaube ich, in der Schweiz oder Österreich, die hatten die Lizenz. Das ging dann aber über 5 Länder. Und das Schächtelchen sah wunderbar aus, aber es war eben nicht drin, was drin sein sollte. Mhm. Ja, und ich denke einfach, dass wenn man die Lage der Menschen verbessern möchte, und ich denke, das ist doch das Allerwichtigste in Europa und bei uns, dann geht es besser von unten her. Und da können eher sinnvolle Maßnahmen getroffen werden als so eine riesige Geldverschwendung mit diesem Apparat in Brüssel, in Straßburg, wo irgendwelche Technokraten, die zum Teil von Tuten und Blasen wirklich keine Ahnung haben, dann drüber bestimmen, was genehmigt wird und was nicht. Und was die kulturelle Vielfalt anbelangt, ich höre dann immer, ja, was haben wir alles da erreicht mit dem grenzenlosen Reisen und so weiter. Die Grenzen sind jetzt auch zu, zum Teil. Frankreich hat ja dann wegen dieser furchtbaren Ereignisse verständlicherweise dicht gemacht. Wir kontrollieren auch viel mehr. Es war auch früher gar nicht so schlimm. Im Gegenteil, es war interessant. Ich kam in ein anderes Land. Es roch anders, es sah anders aus, es war eine andere Mentalität. Und es ist doch wunderbar.
Frau Kuhn, ja, vielen Dank.
Diese Gleichmacherei heute.
Gut, Frau Kuhn, vielen Dank für Ihre Anmerkung,
ja,
für Ihre kritischen...
Ich war inkohärent, weil ich mich da über solche Sachen aufgeregt habe.
Ja, man spürt...
Mit diesem Reisen für junge Leute, ja, die sollen jetzt alle zugeschüttet werden. Und in Wirklichkeit lernen sie das Land aber gar nicht kennen.
Gut, ich nehme mal einen Punkt bei Ihnen heraus, und das ist der bürokratische Wasserkopf. Sie haben gesagt, die da in Brüssel, die haben von Tuten und Blasen keine Ahnung, und dann diese furchtbare Geldverschwendung. Frau Sinkow, ist es so, ist das ein Riesenfass ohne Boden, in das die ganzen Länder einzahlen und dann am Ende weiß man gar nicht, was dabei herauskommt?
Das ist ja so ein typischer Mythos, dass die EU das Bürokratiemonster schlechthin ist. Wenn man sich das aber mal genau anschaut, sich den Haushalt anschaut, ich glaube, wenn ich mich recht entsinne, sind es 7%, die für Verwaltung rausgehen. Wenn wir das mal mit national...
10, glaube ich.
Ja, ich glaube, es sind 7, aber da können wir uns sicherlich streiten. Wie dem auch sei, ist das im Vergleich zu nationalen Haushalten, was Verwaltung betrifft, ein ganz anderes, ganz andere Dimension. Ich weiß, dass es oftmals so rüberkommt und sicherlich auch, wenn wir gerade jetzt in dem Bereich der Zivilgesellschaft versuchen, irgendwie Projektgelder zu beantragen, das ist sehr, sehr mühselig, das ist sehr bürokratisch. Ich habe es aber vor Ort, als ich ein halbes Jahr in Brüssel gelebt habe, anders erlebt. Und auch nicht, dass es irgendwie nur diese Menschen gibt, die super technokratisch sind. Ganz im Gegenteil. Ich habe Brüssel so erlebt, dass Brüssel eigentlich Erasmus für Erwachsene ist. Da kommen in dieser Stadt Menschen aus über 28 Nationen zusammen, bringen auch ihre Familien mit etc. Und ich habe das Gefühl, dass das eigentlich das Besondere und das auch gerade diese kulturelle Vielfalt entsprechend auch dort vor Ort gelebt wird. Sicherlich gibt es da auch Verbesserungsbedarf. Man muss natürlich immer schauen, ne, wie man mit den Geldern umgeht und dass man auch dafür Sorge trägt, dass es verständlich ist. Da, glaube ich, gibt es viel Bedarf, gerade auch wenn ich jetzt vor Ort hier in Berlin bin. Wie mache ich das denn? Wie kann ich denn vielleicht für mein kleines Projekt, was ich hier vor Ort auf die Beine stellen möchte, kann ich das ganz leicht bei der EU beantragen? Nein, das ist nicht so. Da muss natürlich viel mehr kommuniziert werden. Aber ich würde nicht sagen, dass die EU komplett das Bürokratiemonster ist, wie es oftmals dargestellt wird.
Europa, Lust oder Frust? Europa, die große Gleichmacherei, hat unsere Hörerin Frau Kuhn vorhin gesagt. Früher, da wusste man noch, wenn man über Ländergrenze fuhr, das war ein anderes Land, eine andere Kultur, das roch anders. Frau Sinkow, Sie haben vorhin den Kopf geschüttelt, als es das Stichwort Gleichmacherei gab. Ist für Sie die Europäische Union keine große Gleichmacherei-Maschine?
Überhaupt nicht. Ich erlebe es genau gegenteilig, ehrlich gesagt. Nur weil die Grenzen offen sind, heißt es ja nicht, dass es diese kulturellen Unterschiede gibt. Ich habe einige europäische Länder bereisen können und kann sagen, dass es diese Unterschiede immer noch gibt, dass es auch was Besonderes ist, jederzeit. Ich finde es aber tatsächlich sehr schön, dass es problemlos für uns junge Menschen, auch für alle Menschen in der EU, mit dem Personalausweis nach Schweden zum Beispiel, da habe ich meine Gastfamilie, die kann ich ganz problemlos besuchen. Ich muss nicht lange irgendwie Kontrollen unterzogen werden. Es gab ja auch vorhin die Kritik, dass jetzt immer mehr Grenzkontrollen eingeführt werden, das war ja auch so ein bisschen angedacht. Und das finde ich, ehrlich gesagt, problematisch, dass wir wieder zurückgehen in die Vergangenheit, wo man sich gegenseitig abschottet. Ich glaube, dass es eher das Gegenteil soll sein in der Zukunft, dass man dafür Sorge trägt, dass man sehr leicht und sehr einfach gerade diese anderen Länder bereisen und auch erleben kann.
Aus Schwerin ruft uns Dr. Jürgen Schmidt-Pohl an. Guten Morgen, Herr Schmidt-Pohl.
Ja, guten Morgen in die Runde. Mir geht es um Folgendes, also die Dame aus Freiburg hat ja schon ein ganz wichtiges Wort gesagt zu Europa, dass Europa eine Wertegemeinschaft sein soll. Und das ist auch mein Ansatz mein Leben lang gewesen. Deshalb habe ich schon als ostdeutscher Oppositioneller Europa im Herzen getragen.
Ist denn für Sie Europa eine Wertegemeinschaft?
Stopp, es geht ja weiter.
Okay.
Es geht ja weiter. Ich war dann als politischer Häftling in der Situation, dass ich in den Westen freigekauft wurde, 75, und dann gegenüber französischen Freunden immer wieder betont habe, dass es ein offenes, geschlossenes Europa geben muss. Osteuropa, Mitteleuropa, Westeuropa in einer Formation. Und diese Idee war mit der EU und der deutschen Einheit dann bei mir also etwas fest installiertes. Doch dann passierte Folgendes. Und zwar haben die ehemaligen politischen Häftlinge der DDR ihre Anerkennung als Zwangsarbeiter gerichtlich durchsetzen wollen. Und das ist ihnen von deutschen Gerichten abgelehnt worden. Der Bundesgerichtshof hat zuletzt, oder das Bundesverfassungsgericht hat zuletzt die Aussage getroffen, dass kein öffentliches Interesse für so ein Anliegen besteht. Und dann habe ich mich an den Europäischen Gerichtshof, also an den EuGH nach Straßburg gewandt mit der Beschwerde, dass diese Haftzwangsarbeit etwas Menschenrechtsverletzendes sei. Aus Straßburg wurde dann diese Sache also abgelehnt, ja, dieses Anliegen wurde abgelehnt. Mhm. Zwangsarbeit sei also was ganz Obligates. Ja, so wie deutsche Gerichte auch schon gesagt hatten, all inclusive. Das heißt, wer zur Haft verurteilt wurde, der musste auch automatisch Zwangsarbeit leisten. Und das ist ein Unding und das verstößt so sehr gegen den Gedanken von Wertegemeinschaft, dass ich sagen muss, auf welchem Level befinden sich die Leute in Straßburg, in Brüssel und in Berlin. Eigentlich, dass sie vergessen, dass Zwangsarbeit etwas Menschenrechtsverletzendes ist. Also wenn wir diese Grundlagen für Europa nicht anerkennen, ja, und außer Kraft setzen, dann taucht diese EU nichts und der Gedanke auch nichts. So, das ist mein Statement dazu.
Herr Dr. Schmidt-Pohl, vielen Dank für diese sehr persönliche Erfahrung, die Sie gemacht haben, nicht nur mit der Bundesrepublik, ja, sondern in diesem Fall
150.000 Leute,
ja, sondern auch mit den Gerichten dann in Straßburg. Frau Möller, ist das ein Beispiel dafür, dass wir auf dem Weg zu einer Wertegemeinschaft noch einiges vor uns haben in der Europäischen Union?
Ja, ich kenne Ihren Fall, Herr Dr. Schmidt-Pohl, nicht. Bitte deswegen um Nachsicht, dass ich es ein bisschen weite und auch nochmal verbinde mit dem Punkt von Frau Kuhn, die aus Freiburg anrief. Und die gesagt hat, es gibt so einen Überschuss, ich nehme es, fasse es mal in meine Worte, so einen Überschuss an Werteerzählung, an Werterhetorik auf der einen Seite und auf der anderen Seite gibt es Dinge, die passen da nicht rein. Und das scheint mir bei Ihnen auch ein Beispiel zu sein. Sie hatte das Beispiel unserer Afrikapolitik, der EU-Afrikapolitik, angeführt. Ich glaube, es ist erklärbar, warum die Europäische Union und ihre Mitglieder nach der Erfahrung des Zweiten Weltkriegs angefangen haben, sehr viel über Wertegemeinschaft zu reden. Aber sie muss sich natürlich an den Realitäten messen lassen. Wenn das zu lange auseinanderklafft, dann wird sie unglaubwürdig. Und ich glaube, dass das eine große Gefahr ist.
Im Gespräch heute zum Thema Europa, Lust oder Frust. Gut eine Woche vor der Europawahl stellen wir uns die Frage. Mit mir im Studio sind Almut Möller von European Council on Foreign Relations und Katja Sinko, Europaaktivistin vom European Moment. Wir haben vor den Nachrichten zwei kontroverse Stimmen gehört von unseren Hörerinnen. Die eine, Frau Weitendorf aus Berlin, hat gesagt, Deutschland ist eigentlich ein großer Profiteur, wenn es um die Europäische Union geht. Und Frau Kuhn aus Freiburg war anderer Ansicht, die sagte, Brüssel, Straßburg, die Europäische Union, das ist eigentlich ein Milliardengrab, da fließt Geld hin. Niemand hat was davon, am wenigsten die Deutschen. Frau Möller, wie sehen Sie das?
Ich finde das eine sehr interessante Frage, die man in Deutschland eigentlich zu wenig diskutiert. Also ich bin sehr der Meinung, dass unser Land, es ist wahrscheinlich eines derjenigen, was am allermeisten von der Europäischen Union profitiert, vor allen Dingen von ihrem Binnenmarkt und der gemeinsamen Währung. Und das trotzdem, und das schwang auch, glaube ich, mit bei Frau Weitendorf, wenn ich mich recht erinnere, die Annahme irgendwie ist, also wir zahlen eigentlich immer für alle anderen, die anderen haben immer diese Krisen und wir müssen dann gucken, wie das wieder funktioniert. Das, so hatte ich nicht verstanden, dass das Ihre Meinung ist, aber dass das sozusagen eine Annahme ist in ein der
Klischee.
Bevölkerung. Das
ist
ein Klischee und das begegnet mir auch und ich verstehe es wirklich nicht oder nur begrenzt. Und ich glaube, dass man das offensiver zum Thema machen muss, weil uns Menschen damit ja sagen, hey, wie ist es denn damit bestellt? Und ich glaube, das muss man sehr viel deutlicher erklären. Wenn Sie sich angucken, es gibt ein paar Politiker, die das angefangen haben, offensiver zu tun. Sieben Gabriel in seiner Zeit noch im Parteivorsitz der SPD und als Außenminister hat es mal ganz klar formuliert. Und es ist aber etwas, was hier in Deutschland zum Erstaunen vieler, die von außen auf uns gucken, viel zu wenig Berücksichtigung findet. Also für mich ganz entschieden, Deutschland profitiert enorm. Und es gibt, und das wäre noch eine Verlängerung sozusagen dieses interessanten Themas, auch einen Unterschied in der Eigenwahrnehmung der Deutschen und der Wahrnehmung eben derer von außen. Wir arbeiten ja in 7 europäischen Ländern und die Perspektiven auf Deutschland sind da immer sehr interessant und auch sehr unterschiedlich. Viele sagen, das ist erstaunlich, wie wenig ihr eigentlich offenbar in der Bevölkerung versteht, was das für euch bedeutet. Und wenn man dieses Bewusstsein wieder stärken kann, und dann muss man auch kritisch sein, wie Geld ausgegeben wird, das ist natürlich auch wichtig, aber das große Thema, das ist da und das muss die Politik auch offensiver angehen.
Rainer Witt ruft uns an aus Frankfurt oder. Guten Morgen, Herr Witt.
Ja, guten Morgen in die Runde.
Sie haben eine Frage.
Genau, ich habe 2 kurze Fragen an Frau Möller. Voran möchte ich stellen, dass die EU nicht gleich Europa ist. Das wird leider öfter in der Diskussion, in den Medien und so weiter öfter mal vermengt. Die erste kurze Frage an Frau Möller, es wird immer viel davon gesprochen, dass die Bürger auch in Deutschland oder gerade in Deutschland von der EU profitieren würden, besonders profitieren würden. Kurze Beispielfrage, wie kann ein, ich sag mal Arbeitnehmer, der kein Student mehr ist, wie kann der ganz konkret von der EU profitieren? Die zweite Frage an Frau Möller, es gab vor 5 Jahren circa mal ein EU-weites Programm für Erwachsenenbildung, das hieß Grundwig, das wurde leider eingestellt. Da hatte ich das erste Mal das Gefühl, dass ich irgendwo da auch so einen europäischen oder EU-Vorteil hätte. Ich hatte mich damals auch ursprünglich mal beworben dafür, hat aber leider nicht geklappt. Weiß sie, ob es weitere Programme für Erwachsene gibt in der EU für Weiterbildung? Das waren die Fragen.
Herr Witt, danke. Ganz konkrete Fragen, die Sie gestellt haben, nämlich inwieweit die Europäische Union sozusagen im Alltag spürbar ist, zum Beispiel für einen Arbeitnehmer. Wie profitiert ein normaler Arbeitnehmer von der EU? Frau Möller, haben Sie da ein konkretes Beispiel?
Also das beste Beispiel ist, dass wir hoffen, und das zeigt sich auch, dass die Europäische Union mit einem Binnenmarkt dafür sorgt, dass die Wirtschaft in Deutschland gut läuft und dass das für Beschäftigung sorgt. Und wenn wir diesen Binnenmarkt und die Europäische Union nicht hätten, dann würde es für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auch schwieriger aussehen auf dem Arbeitsmarkt. Das ist jetzt irgendwie weit weg, so als ein ganz abstraktes Ding. Deswegen finde ich, Herr Witt, ist super, dass Sie noch mal ganz konkret fragen. Also was kann ich dann als Arbeitnehmer auch in Anspruch nehmen an Programmen? Ich glaube, vielleicht weiß Frau Sinko das noch besser, aber die das Grundwegprogramm ist in dieser Form nicht mehr da, aber es ist aufgegangen in einem anderen Topf, wo man sagt, wir müssen Erasmus Plus, heißt das, wir müssen eben sehr viel stärker gucken, dass nicht nur Studierende rumreisen können, an Universitäten sich aufhalten können in Europa, sondern dass das eben auch Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer betrifft und Auszubildende betrifft. Und deswegen dieses Programm gibt es noch oder diese Aktivitäten. Es ist jetzt in einem anderen Topf und mit einem anderen Label versehen. Und das ist natürlich Aufgabe der EU immer auch, genau diese diese Veränderung deutlich zu machen, damit Menschen überhaupt die Chance haben, dann darauf zuzugreifen. Sehr richtig und sehr wichtig Ihr Hinweis, dass die EU nicht gleich Europa ist. Das, glaube ich, ist entscheidend, weil es eine ganze Menge Europäer gibt, die sagen, wir wollen mit dieser EU eigentlich noch stärker uns verbunden fühlen, aber wir kommen nicht rein. Europa ist größer als die EU.
Herr Witt, konnte das Ihre Fragen beantworten?
Alles Bestens, vielen Dank.
Wir danken Ihnen und wünschen noch ein schönes Wochenende. Aus Hamburg ruft uns Frau Falter an. Guten Morgen, Frau Falter.
Ja, guten Morgen. Also die Diskussion ist ja schon ein bisschen weitergegangen, aber ich gehöre noch zu der Generation, die noch im Krieg geboren ist und weiß aus eigener Erfahrung, wie das war, auch in den 50er Jahren mit den Vorbehalten und mit geradezu Hass auf alles, was aus dem Osten kommt. Also der Polack war ein gängiger Begriff in Hessisch oder der Russ. Und es wurde mir immer erzählt, wie rückständig und wie unmenschlich diese Menschen sind. Und das macht was mit einem. Also das heißt, ich halte sehr viel von dem Begriff der Gefühlserbschaft. Und das ist etwas, was man nicht unterschätzen darf, dass das auch in der Generation weitergegeben wird. Also dass diese rassistischen emotionalen Haltungen, dass die nicht unbedingt die Menschen bezeichnen sich selber ja nicht als Rassisten. So, das würden sie nie tun. Aber, also meine Mutter zum Beispiel, die eigentlich eine völlig unpolitische Frau war, aber die also ganz stark aus der Erfahrung der Flucht das mir vermittelt hat. Und das ist der Vorteil von Europa, dass das plötzlich keine Rolle mehr spielt. Also dieses, der Franzos und diese ganzen, die über Jahrhunderte zu einem Krieg nach dem anderen geführt haben und in zwei Weltkriegen ihren Höhepunkt fand. Also das, finde ich, ist einfach ein ungeheurer Fortschritt. Und zu den anderen Punkten will ich jetzt nichts sagen. Also Demokratie hoch und runter, das ist natürlich etwas, was auf jeden Fall mehr zu Demokratie hingehen sollte. Also wo. Aber dazu müssen wir Menschen auch mitmachen. Also müssen wir das auch wollen.
Ja, Frau Falter, fühlen Sie sich als Europäerin?
Ja, auf jeden Fall. Also ich habe es sehr, sehr genau mir überlegt, also woher kommt das eigentlich? Also es liegt ein bisschen daran, wenn Sie gefragt werden, wo ist Ihre Heimat, sagen die meisten Menschen, der Geburtsort. Und ich versuche ihn nicht zu nennen. Warum nicht? Weil ich 1944 geboren bin und zwar im besetzten Polen, also im Wartegau. So, und da war mein Vater, mein Großvater, nicht mein Vater, der war da nicht, mein Großvater war da als Besatzer. Und meine Großmutter hat damit gelebt. Und meine Mutter ist, wie sie schwanger war, dorthin gegangen. Folgedessen bin ich dort geboren. Und wieso soll ich jetzt Lodz, Litzmannstadt damals, als meine Heimat bezeichnen? Also meine Familie hat null Bezug dazu. Hm. Über Jahrhunderte Hessen. Also da, ich habe diesen Stammbaum von meinem Vater bis 1600 und es gibt da halt so ein Familienbuch und da gibt es niemanden von einer anderen Region. Also das ist etwas, wo ich noch nie etwas damit anfangen konnte, dass der Geburtsort die Heimat ist. Ich bin dort, also ist meine Heimat, wo ich lebe und ich fühle mich als Europäerin.
Frau Falter, vielen Dank für diese Anmerkung, für diese Hinweise. Frau Sinkow, wie geht es Ihnen? Sie sind nur eine ganz andere Generation, Sie sind deutlich jünger. Fühlen Sie sich als Europäerin in erster Linie oder als Deutsche oder finden Sie diese Frage müßig?
Die Frage ist schon in gewissermaßen müßig, denn ich glaube, man muss da gar nicht so unterscheiden. Und was ich gerade ganz interessant fand, was Frau Falter sagte mit dieser Gefühlserbschaft. Ich glaube, dass es teilweise heute auch immer noch diese typischen nationalen Stereotype gibt. Ich habe aber gleichzeitig das Gefühl, dass man das schaffen kann, diese abzubauen. Gerade wenn man halt Europa erlebt, andere junge Europäerinnen sieht und sieht, dass sie ganz sicherlich Charaktereigenschaften haben, die wir alle haben, aber das nichts Nationales oftmals ist. Und wenn man mich fragt, wo ich mich eigentlich beheimatet fühle, sage ich immer, ja, ich komme aus Rostock ursprünglich, habe aber jetzt die Wahlheimat in Berlin gewählt und glaube auch, dass generell für die Identität vor allem dieser lokal-regionale Bezug ganz entscheidend ist. Die Deutsche, das Deutschsein, ich frage mich, was ist schon Deutsch? Ja, also ich fühle mich mit Deutschland, klar, ich bin in meinem Pass Deutsche und das ist meine Staatsbürgerschaft, aber gleichzeitig haben ja auch alle Bürgerinnen und Bürger der EU die europäische Staatsbürgerschaft. Und das ist eigentlich der Rahmen, wo ich oftmals denke, ja, ich fühle mich sehr als Europäerin, denn ich habe Freunde in vielen europäischen Ländern. Ich habe, was habe ich vorhin auch schon gesagt, ein Jahr in Schweden gelebt, da habe ich jetzt eine schwedische Gastfamilie, das ist wie meine eigene Familie. Und das ist, glaube ich, viel entscheidender, dass man einfach schaut, okay, wo fühle ich mich wohl, was für Menschen sind in meinem Umfeld und nicht zu sagen, oh, weil du jetzt eine andere Nationalität hast, ist es irgendwie groß unterschiedlich. Das würde ich gar nicht so sagen wollen.
Sagt Katja Sinko von der Bewegung European Moment. Was sagen Sie? Fühlen Sie sich in Europa zu Hause? Fühlen Sie sich als Deutscher, als Deutsche? Rufen Sie uns an. 0800 2254 2254 ist die Telefonnummer. 0800 2254 2254. Oder, wenn Sie mögen, schreiben Sie uns eine E-Mail. Gespräch mit ae@deutschlandfunkkultur.de. Ein neu gewähltes Europäisches Parlament werden wir haben am kommenden Sonntag, also morgen in einer Woche. Wenn man sich dieses ganze Wahlprozedere anschaut, es wird viel plakatiert, es gibt viele Aufrufe. Der Bundespräsident hat zum Beispiel auch dazu aufgerufen, wählen zu gehen. Aber wenn man sich das ganze Wahlprozedere anschaut, erscheint es mir persönlich sehr kompliziert. Es gibt verschiedene Spitzenkandidaten in Deutschland. Dann ist aber so, wenn wir entscheiden wollen, wer möglicherweise der neue EU-Kommissionspräsident wird, dann können wir in Deutschland zwar den Kandidaten der EVP, der Konservativen, Manfred Weber, den können wir wählen, aber den Frans Timmermans, der für die Sozialdemokraten antritt, den können wir hier in Deutschland nicht wählen. Das ist ein Niederländer. Frau Möller, das klingt wahnsinnig kompliziert. Warum, oder anders formuliert, glauben Sie, dass sowas auch abschreckt, wenn man wählen gehen möchte?
Ich glaube, dass der Hinweis schon wichtig ist, dass es kompliziert ist. Es ist tatsächlich so. Hat damit zu tun, dass es eine Form von transnationaler Demokratie ist. Und der Versuch ist natürlich einerseits zu sagen, wir wollen diesem Prozess der Einsetzung der neuen EU-Kommission, dem wollen wir Demokratie sozusagen geben. Also das heißt, das Parlament nimmt für sich in Anspruch, dass die Mehrheitsbildung im Parlament entscheidend ist für die Person, die dann an der Spitze der Kommission steht. Ist bei uns in Deutschland völlig normal. Die Spitzenkandidaten der Parteien ziehen in den Wahlkampf, weil sie Bundeskanzler oder Bundeskanzlerin werden wollen. Und dann wählt der Bundestag die Mehrheit im Bundestag. Das ist in Europa nicht ganz klar. Da sind wir noch nicht ganz, weil die Mitgliedstaaten selber eben immer noch so eine große Möglichkeit haben, mitzusprechen. Und gleichzeitig ist natürlich das Spannungsfeld, einerseits Personen zu haben, die europäisch sind, aber umgekehrt auch Menschen in den eigenen Ländern das Bedürfnis haben, Identifikation zu finden, also Menschen zu kennen. Und das Wahlsystem zum Europäischen Parlament ist insofern national organisiert. Das kann man kritisieren. Ich tue es auch, aber es hat natürlich auch einen Ursprung. Wir wählen eben deutsche Politikerinnen und Politiker und da ist jetzt zufällig auch einer der Spitzenkandidaten für die EU-Kommission dabei mit Manfred Weber. Ganz vielen anderen geht das überhaupt nicht so. Die haben gar keine Chance. Wir haben ja noch eine zweite Spitzenkandidatin mit Ska Keller von den Grünen. Mhm. Wir können allen Spitzenkandidaten im Grunde auf Deutsch zuhören. Herr Timmermans erklärt uns wunderbar die Dinge auf Deutsch. Da sind wir schon ganz gut in Deutschland. Es gibt andere Länder, da gibt es viel weniger Bezug zu den Spitzenkandidaten. Also das ist sozusagen das Spannungsfeld.
Frau Sinko, ich weiß nicht, ob Sie schon wählen waren. Offiziell ist es ja erst nächste Woche Sonntag, aber ich habe schon Briefwahl gemacht und habe mir diesen Zettel angeguckt für die Wahl der Europäischen Union. Damit können Sie eine ganze Tapete einmal eine Bahn runter tapezieren. Haben Sie den Überblick noch, wenn Sie jetzt wählen wollen?
Ja, den Überblick kann man sich ganz leicht verschaffen, wenn man sich doch mal, ich finde ganz hilfreich immer den Wahl-O-Mat tatsächlich, wenn man dann diese 38 Thesen hat, die auch übrigens von jungen Menschen unter 26 formuliert werden und diskutiert werden, beantwortet. Sicherlich schafft es nicht jeder und jede, das Wahlprogramm aller Parteien zu lesen. Das muss aber auch niemand. Ich glaube, entscheidend ist einfach zu schauen, was ist denn das, was mir am wichtigsten ist. Und vielleicht, welche Partei kommt da in Frage? Gleichzeitig, das Spannende beim Europäischen Parlament ist ja, dass es keine Sperrklausel gibt. Und das heißt, auch kleinere Parteien, die auf der Bundesebene gar nicht so von Bedeutung sind, haben da Gelegenheit reinzukommen. Und das ist natürlich das Spannende. Das sieht man noch im jetzigen Parlament, dass es da viele Kandidatinnen gibt, die kleinen Parteien angehören, die teilweise sehr erfolgreich sind, wie Julia Reda von der Piratenpartei, die ja ganz aktiv auch in der Debatte um Artikel 13 war. Was wir als junge europäische Föderalisten zum Beispiel fordern, auch was gerade angesprochen wurde von Armut Möller, wenn wir nochmal an diese Spitzenkandidaten denken, ist, dass es zum Beispiel auch dieses Spitzenkandidaten-Duell zu Primetime gibt, also auch von ARD und ZDF gezeigt werden. In Deutschland, wenn wir im Bundestagswahlkampf sind, ist es ganz normal, hier aber nicht. Und was auch, glaube ich, essentiell langfristig wäre, das hatten Sie gerade auch in der Anmoderation gesagt, dass man auch transnationale Listen hat, dass ich halt auch tatsächlich den Frans Timmermans wählen könnte, finde ich spannend, denn dadurch schafft man eine europäische Dimension. Dann geht es auch mehr um europäische Themen, denn jetzt sind es, wenn wir mal ehrlich sind, noch 28 nationale Teilwahlen. Und das ist, sag ich mal, nicht förderlich für die europäische Demokratie.
Thomas Bauer ruft uns an aus Frankfurt am Main. Guten Morgen, Herr Bauer.
Ja, guten Morgen in die Runde.
Haben Sie den Überblick, wenn es jetzt um die Wahl geht?
Ja.
Okay.
Aber ich wollte mal den Punkt einführen, dass ich es sehr verwerflich finde, wenn sich zum Beispiel Parteien wie die CDU oder FDP als Großeuropäer darstellen, aber in Wirklichkeit nur den finanziellen Vorteil für sich persönlich oder höchstens für Deutschland suchen und nicht an ganz Europa denken, wie wir vorankommen. Was ich damit sagen will, man baut Autos zu ungarischen Löhnen bei Mercedes oder zu slowakischen bei Porsche, aber verkauft diese Autos nicht zu diesen Löhnen, weder hier noch in Ungarn oder in der Slowakei oder sonst wo, als Beispiel. Oder noch im anderen Kontext zum Thema Brain Drain. Wenn die Menschen sich hier in Deutschland schon aufregen, dass sie lange auf einen Arzt warten müssen, wie fühlen sich denn die Menschen in Osteuropa, die unter weit schlechteren finanziellen Bedingungen Ärzte auf Staatskosten ausbilden, damit die nach dem Studium oder nach kurzer Arbeitszeit in den Westen emigrieren und dann gar keine Ärzte da oder viel, viel, viel weniger Ärzte da haben als wir und das noch unter viel schlechteren Bedingungen ausgebildet wurde, obwohl es den Ländern schlechter geht. Das heißt, wer sagt, er profitiert in Deutschland nicht von Europa, der verkennt doch völlig die Realität in vielen Punkten und hat sich nie mit diesem Thema beschäftigt, wie, auf welcher Weise er hier in Deutschland davon profitiert. Der Ansatz von Europa müsste doch sein, alle Länder auf ein gleiches Niveau zu heben und was im Endeffekt auch heißen würde, dass Deutschland, Schweden und Niederlande zum Beispiel auch ein bisschen zurückstecken müssten und damit auch Transferzahlungen weit erhöht werden müssten, um in anderen Ländern erstmal was aufzubauen, was unserem Niveau entspricht.
Also
nur als Beispiel.
Das Gefälle in der Europäischen Union verringern, alle auf ein möglichst gleiches Niveau zu bringen, damit es eben diese Transferleistung, diese finanziellen Leistungen nicht mehr gibt und damit Menschen, die, ich sag mal, in Rumänien, Bulgarien beispielsweise ausgebildet worden sind, damit die nicht alle nach Westen kommen und dann in dem Land fehlen. Habe ich das so richtig verstanden?
Das ist ein Punkt von vielen, weil es ist ja mit welchem Grund verdient ein Arbeiter bei Porsche in der Slowakei einen Bruchteil seines deutschen Kollegen, obwohl das Werk moderner und produktiver ist wie das deutsche? Wird ja immer mit Ausbildung und Produktivität argumentiert. Die Ausbildung ist gleich, sonst könnte er die Arbeit nicht machen und die Produktivität ist sogar höher, da das Werk neuer ist. Das sind so Absurditäten, worauf dann keine Antwort gegeben wird, sondern immer nur der eigene persönliche Vorteil gesehen wird.
Ja, das ist ein Punkt, vielen Dank, Herr Bauer, das ist also ein Punkt.
Und zur nationalen Identität, da sollte man sich doch auch nichts vormachen. Das mag bei den älteren Menschen gleich oder unterschiedlich sein, aber für die Jüngeren, wenn ich in eine Mall gehe, ob in Polen, Deutschland, Frankreich, in den USA oder in Saudi-Arabien, da sieht es doch überall gleich aus. Ich habe die gleichen Geschäfte, ich habe den gleichen McDonald's, ich habe die gleichen internationalen Ketten, die Leute kaufen die gleichen Fernseher, die gleichen Handys. Wir gleichen uns doch global immer mehr an, da es ja nur einige große Konzerne weltweit gibt. Das meiste ist doch, was übrig bleibt, ist Folklore. Hm. Also so traditionelles Bayern, Japan mit seinen Kimonos, Saudi-Arabien mit den Umhängen zum Beispiel. Mhm. Aber sonst gleichen wir uns doch international aufgrund unseres Austausches immer mehr an. Und von Generation zu Generation wird der Unterschied immer weniger. Und auch in Bayern ist die Lederhose halt kein Standardkleidungsstück mehr.
Sondern eher Folklore beim Oktoberfest. Herr Bauer, vielen Dank für diese Anregung. Ich möchte eine herausgreifen. Das ist die nach den Sozialstandards, den europaweiten, was zum Beispiel Löhne betrifft. Frau Möller, das klingt mir danach, das würde ja bedeuten, dass Brüssel bestimmt überall muss, dieses Beispiel war Porsche die gleichen Löhne zahlen. Ist das durchsetzbar?
Also erstmal spricht Herr Bauer ein ganz wichtiges Thema an, nämlich das des Zusammenhalts. Das ist ein ganz altes Prinzip der europäischen Integration. Das begann damit, einen Kontinent in Ruinen vorzufinden und den Versuch zu machen, daran zu arbeiten, dass wir Europa wieder aufbauen und dass wir das eben nicht nur an einigen Orten tun, sondern in der Fläche. Und das ist ein Prinzip, das weiterhin sehr intensiv natürlich auch gilt. Die Strukturfonds hatte eine Hörerin vorhin bereits angesprochen. Insofern, das ist das Prinzip, das zählt, das auf der anderen Seite natürlich ist in den Mitgliedstaaten auch sehr also die große Gleichmacherei gibt es an der Stelle nicht, kann es auch nicht geben, kann auch die Europäische Kommission gar nicht verordnen. Das müsste etwas sein, was stärker von unten organisiert wird und wo Mitgliedstaaten es schaffen müssen, Regierungen es schaffen müssen, in Wahlen dafür um Unterstützung zu werben, dass wir, und davon bin ich überzeugt, eben für eine gemeinsame Währungsunion insbesondere, wenn die funktionieren soll, dann brauchen wir eine Angleichung. Dann können wir nicht auf Dauer damit leben, dass die Unterschiede so groß sind, wie es von Herrn Bauer gerade eben beschrieben wurde. Insofern ist das eines der politischen Themen, das eigentlich auch in den Europawahlkampf gehört und was auch in Deutschland sehr fest verankert werden müsste, ne? Dass wir einerseits sehr stark profitieren, aber wir profitieren eben auch davon, dass die anderen stark sind. Und wenn die anderen nicht stark sind, dann kann dieses Gesamtmodell nicht funktionieren. Insofern finde ich den Punkt wichtig. Und einen weiteren Punkt, den ich kurz aufgreifen will, das ist der angesprochene Brain Drain. Wir haben eine Umfrage gemacht in 14 EU-Mitgliedstaaten, weil wir mal rausfinden wollten, was steckt eigentlich dahinter, dass angeblich alle Europäer nur noch über Migration reden wollen und dass das das wichtigste Thema ist. Man sieht ganz deutlich in dieser Umfrage, dass viele Europäerinnen und Europäer das Thema Emigration, also Abwanderung, und zwar nicht nur in Ländern Süd- und Mitteleuropas, sondern an ganz vielen Orten in der Europäischen Union anführen und sagen, das brennt uns auf den Nägeln, das bricht uns das Genick. Und das ist eigentlich das Thema, was nach vorne gehört und nicht diese Annahme, dass eigentlich alle nur irgendwie über Migration reden wollen. Das ist ein Wesen, es ist auch ein wichtiges Thema, aber sozusagen die andere Seite der Medaille hat auch ein erhebliches Sprengpotenzial, wo Deutschland sich auch ehrlich machen muss. Das ist ein weiteres Feld, wo wir sehr stark profitieren und wo andere eben das Nachsehen haben. Das hat der Hörer, finde ich, interessant und eindringlich beschrieben.
Also mehr Ehrlichkeit auch in Deutschland, wenn es um diesen Brain Drain geht und auch darum, dass man davon profitiert, dass die Löhne eben zum Beispiel in Rumänien viel geringer sind als bei uns in Deutschland. Europa, Lust oder Frust, das ist heute unser Thema. Meine Gäste im Studio sind Almut Möller von European Council on Foreign Relations und Katja Sinko von The European Moment, die Europaaktivistin. Aus Berlin ruft uns Sonja Bickert an. Schönen guten Morgen, Frau Bickert.
Sophia Bickert.
Guten Tag.
Ich möchte auf drei Punkte zu sprechen kommen. Erstens, es klang ja bereits an, dass Europa nicht die Europäische Union ist. Das finde ich nicht nur eine geografisch wichtige Unterscheidung, sondern, wie ich das beobachte, wie diskutiert wird, eine Kritik an der Europäischen Union wird ja dann, könnte man gleichsetzen dann mit einer Kritik an Europa. Das sind wirklich zwei verschiedene Sachen. Und das ist sehr folgenreich, wenn man sich auf dieses, wenn man da nicht differenziert. Weil ich denke, wir sprechen ja oft über verschiedene politische Vorstellungen oder Vorstellungen über die politische Gestaltung der Europäischen Union. Und darüber sollte man mehr reden und nicht über Europa ja oder nein, bekenne ich mich dazu oder nicht, sondern die Frage ist, welches Europa? Und ich glaube, der Charme der europäischen Kooperation hat darin bestanden, dass es diese Erzählung gab oder auf die viele Bezug nehmen, dass wir Sozialstaatlichkeit im Innern haben, der jeweiligen Länder und zugleich eine Kooperation. Die andere Politik geht ja da in die Richtung, eher wirtschaftsliberal orientiert zu sein oder man kann auch sagen neoliberal. Und da wird dann die EU verstanden als ein Institutionengefüge zur Ermöglichung von Märkten, wo die politische Steuerung dann hinterherhinkt. Wir sehen das ja ganz gut an der Währungsunion. Und in Frankreich zum Beispiel werden Reformen, wie wir sie hier mit der Agenda 2010 hatten, ja mit Europa begründet. Und das ist dann schade, weil die Ablehnung einer konkreten Politik dann letzten Endes dazu führt, zu einer Ablehnung von Europa zu kommen. Und das wäre schade. Und dann bleibt die Lust auf der Strecke. Ein anderes Problem, das ist der zweite Punkt, den ich in Demokratie sehe. Das Europäische Parlament hat kein Gesetzesinitiativrecht. Das ist schon ein bisschen lustig oder eben auch nicht lustig. Und die Europäische Kommission kann vom Parlament nur als Gesetzesgesamtpaket entweder abgelehnt werden oder zugestimmt werden. Und da möchte ich erinnern an ein wunderschönes Zitat von Martin Schulz, das da geht, wäre die EU ein Staat, der die Aufnahme in die EU beantragen würde, müsste der Antrag zurückgewiesen werden aus Mangel an demokratischer Substanz. Das könnte man sich doch mal deutlich auf der Zunge zergehen lassen. Warum ich aber eigentlich angerufen habe, ist, weil dieser Herr Witt das nochmal gesagt hatte, ein anderer Anrufer,
dass es Erwachsenenbildungsangebote offenbar nicht mehr gibt. Es gibt sie. Ich selber mache seit 2008 europäische Bildungsprojekte, erst Grundweg und jetzt ist das Erasmus Plus. Das heißt, Erasmus Plus ist so ein Oberbegriff für verschiedene Linien, die darin sozusagen aufgehoben sind. Das große Problem ist aber bei der Erwachsenenbildung, dass mit dieser jetzigen Programmgeneration 2014 bis 2020 Begegnungen von einfachen Erwachsenen nicht mehr finanziert werden. Es ist nur noch, wenn man zu transnationalen Treffen zusammenkommt, sind es nur noch Akteure, die selber Bildungspersonal sind, also Akteure der Bildungsarbeit, die sich zu etwas austauschen und gegebenenfalls was produzieren.
Also fehlen ihnen...
Es gibt da verschiedene Barrieren. Und das Problem ist, Europa, wenn es dann wirklich eine Identifizierung mit Europa geben soll und dann eine Beschäftigung mit der Art, wie man Europa politisch gestaltet, das geht nur über Begegnung und über Mobilität. Da war wirklich die Entscheidung aus meiner Sicht von der Europäischen Kommission eine zutiefst falsche, weil wer kann auf Reisen gehen... Ich beende das dann gleich.
Ja.
Wer kann auf Reisen gehen? Das sind vornehmlich Leute, die studieren, die dann vielleicht über diesen Erasmus-Austausch zwischen den Hochschulen da was bekommen, aber die auch da noch Eltern brauchen, die ein großes Portemonnaie haben, um das zu unterstützen. Also es fehlt wirklich die Ermöglichung, dass eine konkrete Begegnung stattfindet. Und dann werden die Menschen merken, dass sie sehr viel gemeinsam haben. Das finde ich immer wieder schön bei den ganzen Begegnungen.
Sophia Bickert aus Berlin, danke für diesen Hinweis. Also mehr Begegnungen, vor allem auch mehr Begegnungen bei den Erwachsenen, um Europa verständlich attraktiv zu machen und um auch vielleicht zu spüren, dass Europa gar nicht so groß ist, wie es manchmal scheint. Frau Sinko, Sie haben bedächtig das Haupt gewiegt, hatte ich aus dem Augenwinkel gesehen.
Ja, ich kann das zustimmen. Es gibt natürlich einerseits sehr, sehr viel für junge Menschen, aber gleichzeitig gerade diese Erwachsenenbildung ist, glaube ich, ganz essentiell. Wenn ich mir das anschaue, zum Beispiel die Generation meiner Eltern, da wurde das politische System der EU ja jetzt ja nicht in der Schule, sag ich mal, in der Hinsicht, in der Tiefe, wie es heute teilweise der Fall ist, vermittelt. Und ich glaube, dass gerade auch dadurch der Bezug zum Alltag, zu der jeweiligen Firma, zu dem Unternehmen auch ganz deutlich gemacht werden könnte, wenn man nämlich schaut, dass man natürlich die Menschen, die in den Betrieben arbeiten, auch entsprechend darüber informiert, wo die EU in ihrem Alltag, in ihrem eigenen Betrieb, Unternehmen eigentlich Einfluss hat. Und ich glaube, dass das auch nochmal eine ganz andere Sichtbarkeit schaffen könnte. Deswegen würde ich ganz stark dafür plädieren, zu sagen, dass es genau diese Begegnungsprogramme vor Ort geben müsste, gerade wenn man auch schaut, wie viele deutsche Unternehmen natürlich auch im Ausland tätig sind. Da könnte man natürlich, also ich sehe da sehr großes Potenzial. Und ein Punkt noch zu dem, was Frau Bickert gerade gesagt hat. Ja, ich fordere auch ganz stark, und das wir auch als junge europäische Föderalisten sagen, es muss unbedingt ein Initiativrecht fürs Europäische Parlament geben. Das ist ja die Institution, die von uns allen gewählt wird. Es kann nicht sein, dass das Parlament das seit Jahren nicht hat. Wir haben auch versucht, im letzten Jahr eine E-Petition an den Bundestag zu richten, wo wir gesagt haben, Bundestag, mach's endlich europäisch, wo wir 13 sehr konkrete Forderungen hatten, wie man die Europäische Union demokratisieren kann. Und das ist eine der Forderungen, wie aber auch zum Beispiel, dass eine Wahlrechtsgleichheit gibt oder dass man auch den Kommissionspräsidenten oder die Präsidentin direkt wählen kann. Das sind alles Sachen, da habe ich das Gefühl, da könnte man noch mal sehr viel tun, um auch gerade das Projekt der EU den Menschen einfach näher zu bringen, weil sie das Gefühl haben und auch noch tatsächlich haben, mehr mitbestimmen zu können, was auf europäischer Ebene entschieden wird.
Jetzt spielen wir mal Baumeister. Wenn wir alles auf Anfang setzen könnten, die Reset-Knopftaste drücken könnten bei Europa, was würden Sie anders machen? Also wenn wir die Möglichkeit hätten, alles neu zu ordnen, würden Sie sagen, die Kommission brauchen wir nicht. Wir brauchen nur ein einziges Parlament. Sie haben gesagt, mit Initiativrecht, das braucht es gar nicht, weil das wäre dann wie der Bundestag zum Beispiel auch, könnte eben Gesetze verabschieden. Wir brauchten vielleicht Direktkandidaten, wie es das bei der Bundestagswahl auch gibt. Da gibt es die erste und die zweite Stimme. Mit der ersten Stimme wählen wir die Direktkandidaten, mit den zweiten die Partei. Also eine Regierung würde dann gebildet werden und die würde über Europa entscheiden. Wäre das etwas, wo Sie sagen würden, ja, bei einer Neugründung der Europäischen Union wäre genau das sinnvoll?
Super Frage. Wir haben die Gelegenheit, das jetzt im Kopf durchzuspielen. Und na klar, ein entscheidender Punkt ist, dass ich ein europäisches Parlament bauen würde, das ein Vollparlament ist an der Stelle. Und das Interessante ist ja, dass sich alle Parteien im Deutschen Bundestag mit Ausnahme einer in ihre Europawahlprogramme reingeschrieben haben, dass sie das Initiativrecht für das Europäische Parlament umsetzen wollen. Die einzige, die das nicht macht, ist die AfD, die will das Europäische Parlament abschaffen. Für mich ist ganz entscheidend, das Oppositionsprinzip einzuführen. Das heißt, aus dem gewählten Parlament geht die Regierung, in Anführungszeichen die Europäische Kommission, hervor. Das ist das, was wir aus unseren nationalen Kontexten in den einen oder anderen Form kennen. Also, dass klar ist, wo liegen die Verantwortlichkeiten, die Zurechenbarkeit wird sehr viel klarer. Und meine Auswirkung, also die Auswirkung meiner Stimme auf das, was dann passiert, auf das politische Personal, ist ganz klar zu sehen. Das ist eine Sache. Ich finde sehr interessant die Überlegung von Ulrike Gero zur Europäischen Republik. Mhm. Das finde ich, sie nennt es eine Utopie. Also sie sagt, wir müssen das Republikanische, das etwas sehr Europäisches, wieder nach vorne bringen und sozusagen auch natürlich die Perspektive der Staaten und Regionen aufnehmen. Also das ist etwas, kann man jetzt hier in der Breite wahrscheinlich nicht diskutieren, aber man kann es sehr schnell finden, wie man übrigens auch, wenn man sich noch keine Meinung gebildet hat, wofür die Parteien eigentlich im Europawahlkampf stehen, die deutschen Parteien, kann man das sehr gut nachlesen bei der Europäischen Bewegung. Die hat nämlich eine Synopse gemacht. Das finde ich super, das ist ein echter Service und das kann man auf deren Website sich anschauen und da kann man wirklich in ganz vielen Details sehen, was Frau Bickert, wie ich finde, richtig gesagt hat, Frau Bickert, wenn Sie sagen, es geht nicht um Europa, ja oder nein, sondern es geht um konkrete Politiken. Und das will ich wissen. Also wofür steht denn die Sozialdemokratie in Europa und wie will sie das umsetzen? Und wenn man noch wissen will, ob das eigentlich einen Unterschied macht, ob man welche Partei man wählt, dann gibt es auch ein sehr interessantes Projekt, was seit vielen, vielen Jahren sich anschaut, VoteWatch EU, wie tatsächlich abgestimmt wird, nicht nur im Europäischen Parlament, sondern auch in der Staatenkammer des Ministerrates. Und da kann man über die Jahre ganz genau abgebildet sehen, was es heißt, eine eher linke Mehrheit zu haben oder eine konservative, was das für eine Auswirkung auf die Politiken hat. Also das ist ganz interessant, ist nicht nur ein Gedankenexperiment, ist sehr real, es macht einen Unterschied.
Sagt Almut Möller vom European Council on Foreign Relations. Katja Sinko, stimmen Sie voll inhaltlich zu oder würden Sie sagen, nee, ich würde es noch ganz anders machen?
Ich kann da schon stark mitgehen. Auch gerade diese Utopie, die gerade auch von Almut Möller angesprochen wurde, einer europäischen Republik. Ich glaube, was essentiell ist, dass die Menschen gleich vor dem Gesetz sind, gleich in der Wahl und auch gleich im Gemeinwesen. Und ich glaube, das ist auch genau das, was Ulrike ja sagt, Ulrike Gero. Man schafft es nur, die Europäische Union zukunftsfähig zu machen, wenn es wirklich so ist, dass die Bürgerinnen und Bürger gleich behandelt werden. Und ich glaube, dass das auch dazu führt, was auch vorher angesprochen wurde, es gibt diese Unterschiede und es sollte doch eigentlich im Interesse aller sein, dass es dieses Versprechen der europäischen Idee, Frieden, Wohlstand, Freiheiten für alle auch tatsächlich Realität sind und nicht nur für einige wenige Privilegierte, die Glück haben, hier und da geboren zu sein. Eigentlich sollte es doch so sein, in einem Europa, wie ich es mir wünsche, dass es egal ist, ob ich jung oder alt bin, ob ich Migrationshintergrund habe oder nicht, ob ich im Norden, Süden, Westen, Osten Europas lebe. Das sollte eigentlich nicht entscheidend sein. Und da würde ich mir wünschen, egal wie man es dann nennt, ob es dann die Vereinigten Staaten von Europa sind, die Europäische Republik, ein europäischer Bundesstaat. Wichtig ist, glaube ich, dass der Bürger und die Bürgerin im Mittelpunkt stehen und man natürlich dafür Sorge trägt, dass alle auch gleich behandelt werden. Dann, glaube ich, sind wir auch ganz gut für die Zukunft gewappnet.
Katja Sinko von The European Moment. Sie haben uns auch geschrieben, Peter Körfer zum Beispiel hat uns eine E-Mail gesandt. Er schreibt, es gibt in meinen Augen absurde Argumente gegen die EU, die hier zum Glück nicht diskutiert werden. Ein Lob an uns, nämlich die Bananenkrümmung als Beispiel. Aber alles in der EU im Wahlprozedere als einfach und transparent darzustellen, führt sicher auch am Ziel vorbei, schreibt der Körfer. Ich fand die Frage nach konkreten Vorteilen für die Bürger sehr interessant. Und Markus Grandpré schreibt, ich bin für Europa, weil das vereinigte Europa, so wie wir es schon seit Jahren kennen, trotz aller Probleme und Schwierigkeiten den Frieden sichert. Das ist unser höchstes Gut. Darüber haben wir bislang noch gar nicht gesprochen. Wir haben immer versucht, eine Wertegemeinschaft zu formulieren, eine Überschrift, unter der man alle 500 Millionen Europäerinnen und Europäer irgendwie subsumieren kann. Aber die EU als Friedensprojekt, Sie schauen mich beide mit großen Augen an, würden Sie da mitgehen? Das könnte man sagen. Ja, das ist vielleicht, das ist es vielleicht.
Na klar, also das ist für mich die atemberaubende Errungenschaft. Das gab es noch nie auf dem europäischen Kontinent. Und ich musste nicht in einer Zeit des Unfriedens leben. Wir haben eine Hörerin gehört, die kennt das noch. Insofern ist das eine Errungenschaft, die man nicht geringschätzen darf. Die Frage ist, hält das? Das ist ja auch ein Versprechen. Und mich hat sehr schockiert, eine Umfrage, die wir in den letzten Tagen gemacht haben, die zeigt, dass in Deutschland, wir haben die Frage gestellt, halten Sie einen Krieg zwischen den EU-Ländern in den nächsten 10 Jahren für möglich? Da haben mehr als 25% der Befragten in Deutschland gesagt, ja. Hm. Und die Werte liegen, wir haben das in 14 EU-Ländern gemacht, liegen in anderen Ländern noch deutlich höher, darunter die Niederlande, Österreich, Frankreich, Polen, Tschechien und so weiter. Und ich muss sagen, das hat mich schockiert. Ich unterstelle mal, dass die allermeisten das sorgenvoll artikulieren. Aber ich glaube, während wir immer so fragen, mobilisiert das eigentlich gerade junge Menschen noch die Aussicht auf Frieden? Ich glaube, dass wir es mit Unfrieden in Europa zu tun haben, dass die Menschen erleben, dass es Konflikte gibt, sich Fragen stellen, was heißt denn das eigentlich? Und das sollte uns nachdenklich stimmen. Und auf solche Themen muss man auch wirklich dann aktiv zugehen und sagen, was passiert da eigentlich? Also, dass sozusagen eine Selbstverständlichkeit offenbar in der Einschätzung vieler Menschen wegzubrechen scheint. Woher kommen diese Sorgen und was kann die Politik eigentlich tun, um die aufzufangen?
Frau Sinkow, wenn Sie in der Bewegung der European Moment sprechen mit jungen Leuten, Sie gehen ja auch zum Beispiel in Schulen, machen da Veranstaltungen, haben Sie auch das Gefühl, die Sorge vor einem Krieg nimmt zu?
Teilweise ja. Das kann man nicht mit Ja-Nein beantworten. Ich habe oftmals das Gefühl, dass viele junge Menschen die EU nicht direkt mit der Friedenssicherung verbinden tatsächlich. Das ist ein bisschen in den Hintergrund gerückt, was einerseits schön ist, weil das für uns alle so sehr selbstverständlich ist. Da sind dann andere Sachen, wenn man fragt, was gefällt euch am meisten? Reisefreiheit, kulturelle Vielfalt, Demokratie oftmals Dinge, die genannt werden. Gleichzeitig, wenn wir uns das aber anschauen, das fand ich gerade ganz spannend, wie Almut Möller das sagte, das ist halt auch ein Versprechen. Wenn wir jetzt mal an unsere Grenzen schauen, in der Ukraine wütet ein Krieg. Es ist ja nicht unmöglich, gerade wenn wir auch nochmal 20 Jahre zurückgehen, der Jugoslawienkrieg ist nicht allzu lange her. Und wenn wir dann nochmal den Blick außerhalb Europas schärfen, dann kann ich schon verstehen, dass Menschen das Gefühl haben, okay, das ist alles nicht in Stein gemeißelt, das kann jederzeit passieren. Und gerade deshalb ist es so wichtig, auch immer wieder vor Augen zu führen, dass nur durch wirklich diese Verflechtung und auch wirtschaftlich wie politisch man es schaffen kann, dass Menschen anfangen, zusammenzuleben und sich nicht mehr zu bekriegen. Man darf nicht davon ausgehen, dass das jetzt alles für immer so sein wird. Gleichzeitig, was ich glaube, ich gerade auch bei jungen Menschen erlebe, ist eine ganz andere Sorge. Fridays for Future macht das ganz, ganz deutlich, ja, dass es eher der Klimawandel ist, der uns langfristig die viel größeren Probleme bereiten wird und da natürlich auch einige Konflikte mit einhergehen. Und da habe ich das Gefühl, kann auch, und das ist auch die einzige Antwort, die Europa da nur sein kann, ja, zu sagen, die EU arbeitet viel, viel stärker zusammen, um gerade auch mit dieser klaren Stimme eine Vorreiterrolle einzunehmen. Und da habe ich manchmal das Gefühl, auch von der deutschen Regierung kommt mir da zu wenig. Und gerade jetzt auch im Wahlkampf, ja, es gab auch heute Morgen eine Umfrage, dass gerade Klimapolitik das Thema ist, was die Menschen gerade umtreibt, zusätzlich mit sozialen Absicherungen. Ja, da muss man natürlich auch der EU die Handlungsfähigkeit geben und auch wirklich nicht nur davon reden, sondern da läuft uns die Zeit natürlich davon.
Aus Schleswig-Holstein ruft uns Roland Donath an. Guten Morgen, Herr Donath.
Ja, schönen guten Morgen.
Was verbinden Sie mit der Europäischen Union? Frieden?
Also ja, erstmal, dass die 75 Jahre Frieden, die wir haben, keine Selbstverständlichkeit sind. Und das andere ist, bei der ganzen Diskussion hoch und runter, wenn und aber, sollten wir auch mal dankbar sein, dass es die Europäische Union gibt. Die EU selber ist ein Erfolgsmodell im 20. Jahrhundert gewesen. Das wird es auch im 21. Jahrhundert sein. Und ich hoffe ja, dass ich noch mal die 100 Jahre römische Patrie erleben werde.
Was
1957 oder 58.
Was macht Sie so zuversichtlich, dass die Europäische Union auch im nächsten Jahrhundert noch ein Erfolgsmodell bleibt?
Zum einen, weil sich die Europäische Union insgesamt die Probleme, die wir haben, aufgreift. Sie versucht, sie zu lösen. Und sie hat dafür gesorgt, dass die Gesellschaften eine stabile Grundlage hat. Wir haben eine ordentliche Wirtschaft. Es braucht keiner Kohldampfschieben oder anders ausgedrückt, es braucht doch keiner zu hungern. Das sind alles keine Selbstverständlichkeiten und das wird auch erhalten bleiben. Und deshalb hoffe ich doch zumindest, dass ich den 100. Geburtstag der römischen Patrie miterleben werde.
Katja Sinkow, sehen Sie das auch so zuversichtlich, was die Zukunft der Europäischen Union anbetrifft?
Erst einmal, Herr Donath, es freut mich, dass Sie da so optimistisch sind. Ich war das auch sehr lange und habe aber mittlerweile immer ein bisschen Sorgen tatsächlich. Ich glaube ja, die EU kann auch im 21. Jahrhundert ein Erfolgsprojekt sein, aber nur, wenn sie jetzt verändert wird. Weil wenn wir den Status quo beibehalten, ist sie nicht für die Zukunft gewappnet. Und ich habe so ein bisschen die Sorge, dass gerade auch was angesprochen wurde, diese Wertegemeinschaft, ja, da kommen wir wieder auf das Thema zurück, Menschenrechte sind unantastbar. Wenn wir aber sehen, was dann im Mittelmeer passiert, habe ich das Gefühl, gibt es da viel zu große Probleme, wo auch dann die Menschen natürlich gleichzeitig wieder das Vertrauen in das Projekt verlieren. Und das sehe ich auch gerade bei den jüngeren Menschen, das geht halt nicht einher. Es steht auf dem Blatt Papier geschrieben, dass wir diese Wertegemeinschaft sind, dass wir ein Friedensprojekt sind, aber man muss natürlich auch dann dafür sorgen, dass die EU das in der Realität umsetzt und auch, was ich am Anfang meinte, dafür die entsprechenden Kompetenzen erhält, um wirklich auch gerade eine starke Stimme zu sein gegen diejenigen, die fordern, dass wir zurück zum Nationalstaat gehen. Da gibt es nämlich immer mehr Stimmen. In Deutschland hält sich das ja noch relativ im Grenzen. Schauen wir nochmal in andere Länder, ob wir nach Italien schauen, nach Polen, nach Ungarn, Großbritannien, der Brexit ist jetzt ja auch nicht gut gewesen. Wenn ich nach Frankreich schaue, da haben 33% Le Pen gewählt. Das ist jeder dritte Franzose, jede dritte Französin. Und da habe ich das Gefühl, ist es sehr, sehr wichtig, dass wir auch ganz klar mit einer neuen Vision, einer zukünftigen Vision für Europa kommen und gerade auch aus der Zivilgesellschaft getragen. Und da würde ich ganz gerne auf eine Sache aufmerksam machen. Jetzt morgen gehen in 7 deutschen Städten mehrere Menschen, 10.000 werden es sicherlich, auf die Straße, um genau für diese Vision eines anderen Europas zu kämpfen. Und das Schöne ist, das ist nicht nur in Deutschland der Fall, sondern auch in über 40 anderen europäischen Ländern unter dem Motto ein Europa für alle, deine Stimme gegen Nationalismus. Denn gerade vor dieser, wie am Anfang auch gesagt wurde, richtungsweisenden Europawahl ist es umso wichtiger aufzuzeigen, dass wir die europäische Idee gut finden, sicherlich, aber gleichzeitig ganz klar sagen, die EU muss sich ändern, wenn sie eine Zukunft haben kann. Und das geht nur, wenn sie sich für Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, Solidarität auch wirklich einsetzt.
Frau Möller, macht Sie das zuversichtlich, wenn Sie das Engagement der jüngeren Generation hören für Europa?
Ja klar, ich meine, wir müssen uns alle für Europa engagieren. Ich bin optimistisch, finde das ganz toll, Herr Donat, wie Sie das formuliert haben. Deswegen will ich da dem eigentlich nichts hinzufügen. Aber was macht mich besonders optimistisch, dass die EU auch eine Zukunft hat, wenn sie sich verändert im 21. Jahrhundert. Die letzten 10 Jahre waren ein enormer Stresstest. Das haben wir hier gesehen in Deutschland in der Migrationskrise. Das haben wir andernorts in der Wirtschafts- und Finanz- und Krise gesehen. Und sie hat es geschafft, gegen viele Unkenrufe zusammenzuhalten. Und das macht mich optimistisch. Da ist mehr dahinter als sozusagen das Offensichtliche, dass wir uns oft uneinig sind. Ich setze auf die EU auch im 21. Jahrhundert.
Vielen Dank, Almut Möller von der Denkfabrik European Council on Foreign Relations und Katja Sinko, die leidenschaftliche EU-Aktivistin, morgen auch auf einer Demonstration in Berlin zu erleben. Und vielen Dank auch an alle Hörerinnen und Hörer, die uns angerufen haben, die sich beteiligt haben. Mein Name ist André Hatting. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.